Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
For a limited time, visit Miro.com/diagram now and get a free business plan trial to unlock even more features like advanced shapes, dependency mapping, and two-way Jira syncing. Get started today at Miro.com/diagram. Now.
Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Willkommen zum ersten Podcast nach der zweiten Runde. Und Björn und ich, wir haben gerade schon vor dem Pod ein bisschen drüber geredet, haben gesagt, wir sind gesegnet. Was für eine geile zweite Runde. Erstmal, wie geht's dir? Wir haben nicht gesprochen seit Game 6, seit den beiden Game 7s. Es wird heute ein voller Podcast. Du hast gute Laune mitgebracht, habe ich so das Gefühl. Wie geht's dir?
Mir geht's wirklich super. Also zum einen heute einmal ausschlafen, da haben wir beide gestern schon drüber geredet, dass jetzt mal die Möglichkeit war, einen Tag NBA frei zu haben. Nach so intensiven Game 7s, nach einem überragenden Game 6 auch zwischen OKC und Dallas, wir reden gleich über alle drei Spiele. Wir machen eine große Preview heute zu den Conference Finals, wo ich mich richtig drauf freue, weil beide Serien eine Menge hergeben. Ich würde sagen, der Westen vielleicht noch ein bisschen mehr, da bin ich extrem auf deine Meinung gespannt, bei manchen Matchup Wolves gegen Mavs. Und ja, ich habe gute Laune. Jetzt Conference Finals, jeden Tag nur noch ein Game, abwechselnd, immer gleiche Uhrzeit, man muss sich nicht mehr killen mit dem Schlafrhythmus. Ich bin richtig guter Laune.
Und wir bekommen einen neuen Champion. Das 6. Jahr in Folge, die Denver Nuggets sind raus. Ich denke, das weiß mittlerweile jeder, da muss ich jetzt kein Spoiler-Alert bringen. Aber du hast es am Wochenende, glaube ich, bei Patreon so schön, oder ich weiß nicht, vielleicht warst du sogar im Main-Podcast, hast du gesagt, diese ganzen Storylines, die gerade auf dem Tisch liegen, es ist so geil. Mit Edwards bei den Timberwolves, 22-Jähriger, der so ein bisschen einen an Dwayne Wade erinnert, Miami Heat, der war damals auch jung. Dann die Mavs mit Luka Doncic auf der anderen Seite. Die beiden Jays, Boston Celtics, viel kritisiert. Man hat wieder die Möglichkeit, in die Finals zu gehen. Und irgendwie mittendrin die Indiana Pacers, die so ein bisschen outstanding sind. Aber ich will sie auch nicht unterschätzen, also... Ich finde, das ist so ein bisschen unfair zu sagen, sie haben da eigentlich gar nichts zu suchen. Am Ende sind die 4 besten Teams und vielleicht auch die Teams, die am verletzungsfreisten auch jetzt waren, weitergekommen.
Das auf jeden Fall, ja. Genau. Shoutout an New York, tut uns leid. Also ich glaube, jeder hat Mitleid mit diesem Team. Du hast es wahrscheinlich auch noch nie gesehen, oder? Dass eine Mannschaft, die in der zweiten Runde ist und eigentlich jeder sagt, ey, die könnten locker in die Conference Finals, wenn nicht Finals gehen, dass da so viele Ausfälle sind von Top Guys, dass du einfach sagst, okay, wirklich am Ende von Game 7, ich saß da, als dann auch noch die Jalen Brunson News kam, er hat sich jetzt die Hand gebrochen in dem Game 7. Ich saß da wirklich und dachte, bitte, lass jetzt nicht New York irgendwie einen Run starten und die gewinnen dieses Spiel und dann haben wir da New York Knicks ohne irgendeinen Franchise-Player in den Conference Finals. Das wollte ich ja überhaupt nicht sehen.
Ich glaube, das gab es wirklich noch nie. Also nicht in diesem Ausmaß. Natürlich, einige Verletzungen gab es schon vor den Playoffs. Julius Randle. Mhm. Da muss ich auch immer dran denken, weil wir beide dieses Spiel kommentiert haben im League Pass, als er sich Schulter ausgekugelt hat. Ja, und ansonsten, Mitchell Robinson, das war das gegen Joel Embiid. Der ist aber dann nochmal für ein, zwei Spiele eigentlich da gewesen. Ne? Bei dem weiß ich gar nicht ganz genau, was der aktuelle Status ist. Ich weiß nicht, ob der operiert werden musste. Nee.
Oh, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, es war irgendwas am Knöchel. Dann gab es aber Bilder, es ist doch der andere Knöchel, als an dem Joel Embiid gezogen hat. Es bleibt so oder so trotzdem eine dirty Aktion, weil ich das manchmal geschickt bekomme. Ich finde es nach wie vor dreckig von Embiid, ihn da am Knöchel runterzureißen. Und dann hattest du weitere Verletzungen. Isaiah hat sich ein paar Mal verletzt, hat durchgezogen. Ja. Josh Hart hat mit einem gerissenen Bauchmuskel gespielt. Ich will gar nicht wissen, unter was für Schmerzen der gelitten hat, dieses ganze Game 7.
Oder unter was für Drogen der stand, was sie ihm reingepumpt haben.
wer weiß. Also das muss echt krass gewesen sein. Wen hatten wir noch? Noch jemand fehlt. Bogdanovic, den haben wir ja gar nicht gesehen.
Genau.
Und ja, OG. OG hat es versucht in Game 7, das hat aber auch jeder sofort gemerkt. Also nach einmal hin und her laufen wusste ich, der spielt dieses Spiel nicht. Er hat dann zwar zwei große Würfe getroffen, aber hat sich dann auswechseln lassen, weil der konnte sich ja gar nicht bewegen.
Ja, das ist, hey, wir sind irgendwie gerade eben schon bei diesem Spiel. Machen wir es einfach als Einstieg vielleicht, damit wir da einen Haken hinter machen können, weil wir haben heute so viele Punkte. Wir haben heute keine Starting Five mitgebracht, sondern eine Big Three, nenne ich sie einfach mal, um ein bisschen reinzukommen. Aber Björn hat jetzt mit diesem Thema schon angefangen. Und ja, 130 zu 109, das war am Ende ein glasklarer Blowout. Und dann kommt auch noch dazu, zu den ganzen Verletzungen, dass die Pacers einfach historisch aus dem Feld getroffen haben. Ich weiß nicht, ob ihnen das auch gelungen wäre gegen eine komplett fitte Knicks-Defense. Da habe ich Zweifel, weil Mitchell Robinson jemand ist, der viel Rim-Protection liefert. OG Anunoby kann von der 1 bis zur 4 alles verteidigen und bringt ja auch vor allen Dingen am Perimeter-Defense. Aber New York wirkte etwas überfordert und verzweifelt. Oder auch von der Körpersprache her, da war kein wirkliches Aufbäumen mehr. Man hat schon gemerkt, die Energie war raus und der MSG war so leise, dass so eine Stecknadel zwischenzeitlich fallen hättest hören können, ja.
Ja, ich frage mich, wie viele Celebrities in dem Moment bereut haben, dass sie sich einen Platz besorgt haben. Ich habe den Joke schon gemacht, aber ich fand's richtig krass. Es wurde einmal eingeblendet, Penelope Cruz, die saß in der vierten Reihe hinterm Korb. Mhm. Und da dachte ich mir, ey, was muss passieren, dass eine Penelope Cruz sich so in die vierte Reihe setzt bei einem Spiel? Aber der Hype war halt so gigantisch und alle wollten Teil davon sein. Ja, und dann passiert's halt. Also die Pacers, du hast sie schon angesprochen, historisch gutes Shooting. Die waren eigentlich das gesamte Spiel über 70% aus dem Feld und 60-70% von der Dreierlinie. Halliburton hat Ende des ersten Viertels angefangen aufzudrehen. Der war ja nicht mehr zu halten. Der hat gespielt. Der hat genauso befreit und locker aufgespielt, wie wir das von ihm kannten aus der Saison. Vor allem aus der ersten Saisonhälfte, wo er wirklich gar kein Gewissen hat, wenn er diese Würfe abfeuert. Und dann haben wir alle gesagt, in der zweiten Saisonhälfte, oh, das ist ziemlich eingebrochen, die Quoten sind nicht mehr da. In diesem Game 7 nichts davon zu sehen. Auch in der Serie war er teilweise nicht seine beste Version, ist manchmal ein bisschen untergegangen. In diesem Game 7, er wirkte wie der beste Spieler auf dem Feld. Und da dann auch wieder bei New York, also sorry, Brunson, Josh Hart, DiVincenzo, die waren halt auch einfach wirklich müde und kaputt und mussten so viele Minuten spielen, mussten gegen diese physische Indiana-Defense ran, die gar nicht jetzt die beste Defense der Liga ist, aber die haben physische, starke Verteidiger, die sie gegen sie werfen können. Und am Ende hat das bessere Team gewonnen oder das gesündere Team, glaube ich. Ich glaube, das sagt schon besser. Bei New York in Vollbesetzung hätte diese Pacers, glaube ich, 4-1 weggehauen.
Ich glaube auf jeden Fall auch, dass die Knicks in Vollbesetzung diese Serie gewonnen hätten. Aber jetzt am Ende, ja. Du willst nicht mal irgendjemand bei den Knicks kritisieren, weil die können einfach überhaupt nichts dafür. Du kannst auch
Thibodeau, dafür, dass er jeden 80 Minuten spielen lässt pro Spiel. Ich weiß nicht, ob das direkt korreliert mit Verletzungen, aber man kann schon drüber reden, dass er halt einer der wenigen Coaches ist, der seine Starter so viel gehen lässt. Und jetzt hat er das mit Abstand verletzteste Team der Liga.
Ja, ich muss ihn ein klein wenig verteidigen, dass er halt auch durch diese ganzen Verletzungen, die so Step by Step auch schon vor den Playoffs kamen, auch irgendwie da so reingezwungen wurde. Dann ist Mitchell Robinson raus gewesen, dann haben sich die Minuten natürlich von Hartenstein nochmal erhöht. OG Anunoby hat er wahrscheinlich einfach, natürlich willst du den OG Anunoby dabei haben, aber wir beide wussten ja schon, der war ja schon Wochen vor den Playoffs auch verletzt. Also ich will ihn ein bisschen schützen, weil er kriegt gerade alles irgendwie ab. Also, aber ja, natürlich, Thibodeau ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, zu sagen, ja, ich habe jetzt ein gutes Minutenmanagement. Das stimmt auf jeden Fall. Die Pacers sind verdient weiter. Ich würde sagen, als schöner Abschluss, sie sind alle fit, worüber ich mich wirklich freue. Also, das ist ein fittes Team, was hier auf die Boston Celtics trifft, die auch fast komplett fit sind, bis auf
Porzingis.
Genau, Porzingis. Ja. Mal schauen, ob der in der Serie eingreifen kann. Aber da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Okay, dann können wir nämlich hinter einem Punkt schon mal einen Haken machen. Außer du hast noch irgendwas zu der Serie.
Ich habe nur eine Anmerkung, weil man es echt immer wieder vergisst. Deswegen ist es dir gerade auch passiert. Den Pacers fehlt Mathurin. So, und der ist natürlich ein super wichtiger Spieler. Ja, ja, das vergisst man total, ne? Weil Nembhard und hier, wie heißt er?
Neesmith,
genau. Nembhard und Neesmith haben wirklich gut diese Minuten auch irgendwie aufgefangen, vor allem defensiv. Aber Mathurin fehlt natürlich.
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe ihn total vergessen, okay? Ja. Gut, dass du das auf jeden Fall noch mit reingeworfen hast. Gut, Freunde, dann starten wir rein mit einer, heute nicht Starting Five, sondern einer kleinen, ich nenne sie Starting Three. Big Three.
Es ist doch gerade viel 3x3 auch, habe ich mitbekommen, deswegen richtig. Ja, heute Big Three.
Und wir bleiben auch bei der zweiten Runde. Ich möchte einfach nur von dir wissen, wer war für dich der beste Spieler der zweiten Runde, wenn du jemanden picken müsstest? Und es muss auch keiner sein, der die Serie gewonnen hat. Das kann auch jemand sein, wo du einfach sagst, hey, das gesamte Paket war einfach krass outstanding. Also da waren wenig Fehler mit dabei, starke Quoten.
Das ist geil, dass du das gerade so als Casual-Frage einwirfst und ich bin bei dir. Eigentlich würde man denken, so ja, kannst du doch schnell beantworten. Ich muss richtig überlegen. Ich rufe mir erstmal kurz
die Conference Finals auf. Ich kann gerne anfangen, wenn du möchtest. Dann kannst du ein bisschen...
Ja, leg gerne vor.
Tatsächlich ist es für mich Shay. Also ich finde, okay. Ja, obwohl sie die Serie verloren haben, der Mann hat in jedem Spiel geliefert, überragende Quoten aus dem Feld, von draußen, also... Über 50% von SGA, da waren Stepback-Dreier mit dabei. Er war manchmal wirklich die treibende Kraft alleine in der Offense bei so einem jungen Team. Und ich habe wenig bis eigentlich gar nichts zu kritisieren an seiner Leistung. SGA hat seinen Superstar-Start, das finde ich in der zweiten Runde komplett untermauert und hat sich absolut nichts vorzuwerfen. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, vom Gesamtpaket her ist es tatsächlich wahrscheinlich SGA. So für mich der beste Spieler der zweiten Runde.
Ja, super Pick. Kann ich eigentlich auch gar nichts dazu sagen. Deswegen unterschreibe ich es einfach. Diese zweite Runde war so interessant, weil sie wirklich eine Runde der Rollenspieler auch war. Also gerade wenn du bei Dallas und Minnesota guckst, wie viel die von ihren Rollenspielern nicht getragen wurden, aber so supported wurden, dass wirklich es zu Siegen kam. Also jeder, der diese Mavs-Spiele oder Timberwolves-Spiele gesehen hat, der weiß hoffentlich, wie verdammt wichtig ein PJ Washington, Derrick Jones Jr. oder Naz Reid oder Nickeil Alexander-Walker teilweise, so wie wichtig solche Jungs sind. Deswegen war ich gerade erst die ganze Zeit bei diesen Roleplayern. Jetzt hast du schon Shay genommen, der Nummer 2 war im MVP-Voting, dann nehme ich doch Nummer 1 im MVP-Voting und gehe mit Jokic. Ja. Also ich finde, Jokic bekommt jetzt natürlich viel Scheiße ab und ich verstehe das auch, weil ja, das darf dir beides nicht passieren. Also Game 6, was du zumachen kannst, darfst du nicht mit 45 Punkten verlieren und du darfst auch nicht Game 7 hergeben, wo du schon mit 20 führst im dritten Viertel und dann in deiner eigenen Halle noch verspielst. Also beides sieht sehr, sehr schlecht aus in seinem Resümee. Ich glaube aber, dass wir uns alle einig sind, dass wenn wir auf diese Serie zeigen oder darauf, was lief schief bei Denver, dann zeigen wir am allerwenigsten auf Jokic und sagen, seine Leistungen haben nicht gepasst. Genau, es sind viele andere Dinge, die nicht funktioniert haben. Unter anderem die Bank, unter anderem teilweise die Shot Selection in Game 7, Rollenspieler nicht zu finden, Aaron Gordon, MPJ, alle nicht zu finden, KCP. Deswegen, ich gehe mit Joker. Hat über die 7 Spiele gegen Minnesota 29 Punkte gemacht, 8 Assists, 11 Rebounds. Ja genau, 11 Rebounds. Dreier nicht so gut getroffen leider. Dafür, aber das liegt vor allem auch an den letzten 2 Spielen, wo er überhaupt nichts getroffen hat. Davor war er eigentlich in Ordnung. Nee, wobei ich sehe gerade, da war der Dreier auch nicht gut. Okay, Dreier klammern wir aus, da hat er ein bisschen versagt. Aber abgesehen davon, Jokic, glaube ich, sehr, sehr gute zweite Runde trotzdem gespielt. Und mit einem besseren Team oder besseren Team-Mitspielern, glaube ich, hätte die Serie auch anders ausgesehen. Also an ihm lag es nicht, will ich damit sagen.
Ich finde die Kritik gerade an ihm, generell an den Denver Nuggets, also die Denver Nuggets sind vielleicht einen Move davon entfernt, einen besseren Bankspieler davon, nächstes Jahr wieder ganz klar ein Contender zu sein. Also gerade eben gehen da alle sehr, sehr krass drauf. Aber sprechen wir gleich noch drüber, über dieses Game 7 und auch dieses 20-Punkte-Comeback. Okay, das war der erste Punkt. Der nächste Punkt. Ich versuche das jetzt mal so in der Stimmlage hinzukriegen.
Okay.
We lost last year. This is the playoffs. We lost last year. God damn. How much you want us to lose? Wie funny war die Towns und Edwards PK nach diesem Spiel? Für mich ein all-time great moment. Es ist einfach, diese beiden, die brauchen eine eigene Comedy-Serie. Und wir beide, wir machen ja immer einen Joke über, was vor 2 Jahren, wo Towns gesagt hat, we are in Minnesota now. Genau. Und zwischenzeitlich war seine Stimme wieder ganz normal. Und plötzlich ist wieder der, weiß ich nicht was, der Looney Tunes Towns am Start.
Das ist ein guter Name.
Ja, ich musste einfach nochmal mit dir darüber reden. Also, es war ein Moment, der hat mir so ein fettes Grinsen ins Gesicht gezaubert. Die beiden, hilarious.
Es fing schon damit an, als sie sich hingesetzt haben und sie sehen das erste Mal den Boxscore und dann sagt Ant, oh, I was 6 of 24, I'm trash.
Ja, ja, das, genau.
Damit hat es schon angefangen. Also die beiden haben auch wirklich extrem viel Spaß gehabt. Ich fand beides Superstar oder All-Star-Combo-Presskonferenzen geil. Einmal Ant und Cat, aber genauso war Kyrie und Luca cool. Kyrie und Luca hatten eine richtig ausgelassene Stimmung, haben drüber gelacht, was für ein Rating der Trade damals bekommen hat von Kyrie nach Dallas. Das war funny, haben sich so ein bisschen selber hochgenommen, haben aber auch ernst geantwortet. Also, das war ein cooler Vibe.
Es war viel emotional. Also diese 2-3 Minuten, wo es darum ging, was sie sich, was hat der Reporter gefragt, was bedeutet Irving für Doncic? Oder ich glaube irgendwie sowas in der Richtung. Und dann, wow, also da waren beide sehr emotional gefühlt irgendwie.
Und Kyrie danach auch im Lockerroom hatte da sein Kind auf den Arm und hat da auch nochmal eine Rede gehalten, wo ich immer, da bin ich mal gespannt, wie das aufgenommen wird. Ich bin da immer ein bisschen zögerlich, wenn Teams oder Spieler das machen in der ersten, zweiten, dritten Runde. Ich mag das nicht, wenn da schon dieser emotionale Break kommt, so von wegen so, ey, jetzt haben wir es und jetzt lasse ich mal alles raus. Das siehst du oft auch bei Teams, die das erste Mal in die Finals gehen. Du siehst daran, wie die heulen über diese Eastern Conference oder Western Conference Trophy, siehst du oft, wie dann deren Leistung wahrscheinlich einbrechen wird in den Finals, weil sie emotional einfach dann alles gegeben haben. Das ist zumindest manchmal mein Eindruck. Und aber war trotzdem ein schöner Moment, alles von Dallas und Cat und Ant, waren einfach Comedy Gold für, weiß ich nicht, wie lange es ging, 10 Minuten, 12 Minuten. Die haben ja nur Jokes gemacht, die haben nur geflucht, wo ich mir auch dachte, so, ey, die NBA interessiert es auch gar nicht mehr, ob du jetzt fluchst in Pressekonferenzen, weil Michael Malone hat geflucht, Paul Pierce hat neulich im Fernsehen irgendwie das N-Wort gesagt einfach. Also mittlerweile sind irgendwie die diese Censorship-Sachen sind auch ein bisschen offener. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich fand es sehr, sehr cool. Ich glaube, Cat ist wirklich das Beste, was Ant hätte passieren können, weil Ant ist unglaublich selbstbewusst, nimmt die ganzen Sachen, die ihnen passieren, nie zu ernst und ist einfach auch der perfekte Blitzableiter für die harten Fragen oder für die schlechten Spiele von Cat. Weil er geht dann immer auf sich, er sagt immer, ey, vergiss Cat, ich war heute schlecht. Oder wenn sie irgendwie sagen so, ja, Cat, du warst ja die letzten paar Games irgendwie im Loch oder das und das, dann greift Edwards teilweise ein und sagt, ey, antwortet darauf gar nicht. Nein, wir wissen immer, dass Cat liefern wird, wir reden gar nicht über sowas. Also der tut, glaube ich, Cat unglaublich gut.
Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Punkt, denn wir beide haben die letzten beiden Jahre immer darüber geredet und haben gesagt, das ist Edwards Team. Aber auch so ein bisschen in Bezug auf dessen, dass eigentlich es ja das Team von Towns war. Und jetzt haben beide diese Rolle voll angenommen. Ich glaube, das passt einfach. Ich glaube, Towns ist vielleicht sogar ein bisschen happy darüber. Einfach zu sagen, hey, ich stehe so ein bisschen hinter Ant und Ant mit seinen 22 Jahren ist wirklich, also ey, der Typ, das, ich hoffe, nach seiner Karriere macht er weiter, egal ob im TV oder als Moderator oder irgendwas oder seine eigene Comedy-Show. Er ist einfach unglaublich lustig. Ja.
Ich glaube, weißt du, was der perfekte Job für ihn wäre, wenn er kein NBA-Superstar geworden wäre? Der wäre eigentlich so der perfekte heutzutage Streamer. Ich glaube, wenn du dir so anguckst, was in den USA abgeht, wer da die Top-Streamer sind, da wäre Ant einfach mit in diesem Camp, glaube ich.
Das glaube ich. Er sagt niemals nie, der ist 22. Hey, vielleicht kommt er ja noch auf den Trichter. Nachdem ich letztens gelesen habe, dass Luka Doncic in Overwatch irgendwie Top 500 ist, ist auch ein Spiel.
Oh.
Björn da nicht so drinnen ist. Aber da in der Weltrangliste unter den Top 500 zu sein, denke ich mir manchmal so, okay, wir wissen, was die Jungs so privat treiben, und zwar zocken. Ja, okay. Gut, dann machen wir weiter mit der letzten Frage. Die habe ich jetzt vorhin eigentlich schon, du hast schon ein bisschen so angeschnitten, ne? Aber wir beide natürlich während der Playoffs, man steht unglaublich oft nachts auf und der Schlafrhythmus ist komplett tot. Die Frage hast du jetzt eigentlich schon, wie gut tat mal eine Nacht ohne Aufstehen? Einfach mal durchpennen. Du hast vorhin schon gesagt, du hast bis 8 Uhr gepennt. Ich bin um 4.45 Uhr wach geworden, danke mein Schlafrhythmus, was für eine Scheiße. Aber wie geht's dir jetzt während den Playoffs einfach? Kommst du klar mit dem Schlafrhythmus? Wie geht's dir so generell mit Schlafen, Ernährung etc.?
Nee, ich muss sagen, dieses Jahr die ersten beiden Runden kommen mir mit am schwersten vor, wie ich es jemals hatte. Wir haben auch vorhin kurz darüber geredet, dass es vielleicht einfach daran lag, dass wir so viele intensive, nice Serien hatten, dass du halt nicht auch, du musst dich halt wirklich auf alles konzentrieren, du musst alles auf dem Schirm haben. Und es war wirklich schwer mit diesen ganzen Frühabendspielen, also 21 Uhr, 19 Uhr teilweise, weil du bist eigentlich dann daran gewöhnt, du stehst unter der Woche irgendwann mitten in der Nacht auf und guckst die Spiele. Und wenn dann die Wochenenden kommen und dann heißt plötzlich so, ja, da, wo du normalerweise vorschläfst für die Nacht, da sind jetzt auch Spiele und die solltest du besser auch gucken, dann wird's richtig problematisch. Deswegen, ich freue mich jetzt unglaublich auf die Conference Finals, weil wir haben von heute auf morgen das erste Celtics-Pacers-Game und dann wirklich im Wechsel immer abwechselnd die Serie und dann immer 2 Uhr oder 2.30 Uhr. Es kommt kein anderes Spiel dazwischen, keine andere Uhrzeit. Es ist immer gleich und das ist so unglaublich angenehm und da freue ich mich extrem drauf. Die Finals sind auch klar von den Uhrzeiten her, schon von den Spieldaten tatsächlich. Deswegen, ich habe richtig Bock.
Was jetzt. Ist da immer die Uhrzeit bei den Finals dieses Jahr?
Ich habe es nicht offen, aber bei den Finals ist eigentlich auch immer 2.30 Uhr oder 3 Uhr, glaube ich, dass die anfangen. Weil es muss halt so genau in der Mitte sein für diese East- und West-Side in den USA. Und ich glaube, die machen 3 Uhr.
Ja, das Schlimmste sind wirklich Pausen zwischen den Spielen. Das war auch am Sonntag total doof, weil das Knicks-Game war um 21.30 Uhr. Und dann das Nuggets-Timberwolves-Game war um 2 Uhr, genau.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro. Easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
For a limited time, visit Miro.com/diagram now and get a free business plan trial to unlock even more features like advanced shapes, dependency mapping, and two-way Jira syncing. Get started today at miro.com/diagram now.
Und dann bist du halt so, okay, was mache ich jetzt 2 Stunden? Ich habe da mittlerweile für mich rausgefunden, ich lege mich einfach hin, selbst wenn ich nicht schlafe, ich döse so ein bisschen vor mich hin, aber wenn ich versuche, diese 2 Stunden irgendwie zu überbrücken, dann bin ich irgendwie so fertig. Vor allen Dingen denke ich mir, machst du das auch so?
Nee, ich hab eben versucht zu überbrücken und bin kläglich gescheitert, bin weggepennt und muss am nächsten Morgen mehr angucken.
Okay, ja, das habe ich mittlerweile so ein bisschen gelernt für mich, weil dieses Zeitabsitzen, das ist, wäre einfach geil gewesen, wenn es direkt um 0.30 Uhr losgegangen wäre. Es wäre einfach die perfekte Überleitung gewesen. Ja. Apropos Überleitung, Freunde. Oh. Ja, nee, erstmal vielen Dank an alle, die uns in den Playoffs unterstützen, also auch an alle Patronen. Auch dieses Wochenende, es lohnt sich wieder rein zu subscriben, denn wir sprechen da natürlich gleich über die ersten Spiele. Also jetzt lohnt sich's wirklich zu den Conference Finals und deswegen vielen Dank an alle, die neu mit dazugekommen sind, an den Dani, an den TT, an den Endering, Max, der Malte, der Jan, Rodman, For Depoy, Maurice, der Angelo, Nicolina, XM, Yannick, Andreas, Flow by Bryant, Pierre, ist Thanasis Antetokounmpo der GOAT? Nein, ist er nicht. Frage beantwortet. Und genau, und Erik, an euch alle vielen, vielen Dank und generell jeder, der uns da jetzt auch die ganze Saison über schon unterstützt hat. Übrigens eine Frage, die ich jetzt bekommen habe. Wenn ihr bei Patreon subscribt, ihr könnt unsere ganzen alten Folgen anhören. Also nicht ab dem Moment, dass ihr sagt, ihr könnt nur die neuesten Folgen, ihr könnt alles, was wir die letzten Wochen, Monate, auch diese ganzen Off-Season-Pods, Jahre, könnt ihr alles irgendwie noch anhören. Genau, das Ganze kostet $3 im Monat und ihr bekommt eine Zusatzfolge am Wochenende und die Dienstag immer vorab und alles werbefrei. patreon.com/das5.viertel. So.
Perfekt. Kleine Ergänzung von mir noch zu den NBA Finals. Die Spiele sind genauso wie die Conference Finals entweder 2.30 Uhr oder 2 Uhr tatsächlich. Da Ende, also nicht 3 erst, sondern wirklich 2 oder 2.30 Uhr. Was perfekt ist, weil dann kann man genau den Schlafrhythmus vom Conference Finale einfach beibehalten.
Ja, ich bin momentan sowieso schon immer Abend um 8 oder 21 Uhr müde, deswegen perfekt, ja. leg ich mich hin und penne Runde vor. Okay, wir haben eine Serie schon abgehakt, Pacers Knicks, und weil wir jetzt auch gerade aufgrund der PKs schon so ein bisschen da reingeschnitten haben in die Serie Timberwolves Nuggets, machen wir jetzt einfach damit weiter und dann sprechen wir auch abschließend noch über Mavs OKC, was ja auch eine unglaublich enge Partie war. Mhm. Ich weiß gar nicht, womit ich starten soll. Ich weiß, womit ich beginnen soll. Dachtest du nach dem 20-Punkte-Rückstand, es ist vorbei?
Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir auch viel gestellt.
Ich dachte, es ist vorbei, ich bin ehrlich.
Ja, also ich konnte es mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil wenn eine Sache bisher oder überhaupt die ganze Saison über Kritik war an den Timberwolves, dann die, dass sie keine besonders gute Offensive haben im Vergleich mit den anderen Top-Teams. Denver führt als amtierender Meister in der eigenen Halle mit 20. Eigentlich kannst du davon nicht zurückkommen. Sie haben es ja auch in der Halbzeit immer wieder eingeblendet. Der größte Rückstand, der je in einem Game 7 aufgeholt wurde, waren 11 Punkte.
Ja.
Er hat tatsächlich nur 11 Punkte. Ist zweimal passiert in der NBA-Geschichte. Einmal von Steph Curry, ich glaube 2018 gegen die Rockets mit den Warriors damals. Und ja, ich habe wenig dran geglaubt, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Aber man hat schon eigentlich hat man keine Anzeichen gesehen, weil es war plus 15 zur Halbzeit, dann fängt's an mit einem, ich glaube, Jamal Murray Layup, dann Jamal Murray Dreier, dann sind's plus 20. Das ganze Momentum der Halle ist auch bei den Nuggets, da hat eigentlich keiner kommen sehen, dass das Spiel so ausgehen würde. Und es war auf so vielen Arten und Ebenen ein diffuses Spiel, weil ich will auch gleich mit dir über die Schlussphase reden, wo so 30, 40 Sekunden vor Ende die Nuggets, glaube ich, nur hinten waren mit 6, 7 Punkten, aber so ein bisschen halb aufgehört haben zu spielen, nicht mehr wirklich intensiv gespielt haben. McDaniels hat dann vorne sich einen Self-Alley-Oop geworfen in einem Game 7.
Das war komplett irre.
Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Edwards winkt schon so in die Crowd bei noch über 30 Sekunden. Ich dachte mir, Leute, habt ihr noch nie Tracy McGrady 13 Punkte in 35 Sekunden gesehen, Reggie Miller 8 Punkte in 8 Sekunden. So, wir wissen doch, wie Basketball funktioniert, aber ich sag dir, was es war, und da wirst du mir sicher zustimmen. Die Nuggets waren gebrochen ab dem Zeitpunkt, wo Rudy Gobert diesen Turnaround Fadeaway Jumper getroffen hat im vierten Viertel. Ich glaube, da haben die Nuggets offiziell alle in ihrem Kopf resigniert, oder?
Ja. Nach diesem Wurf von Rudy Gobert dachtest du eigentlich, okay, der Basketballgott, der trägt heute ein Wolves-Jersey, weil den probiert der noch 100 Mal und der landet, ich sag dir, der landet 50 Mal nicht mal am Ring. Ich schwöre, der landet
100%, ja. 100%.
Also, das war einer der absolut wildesten Würfe bisher in diesen Playoffs. Du hast vollkommen recht. Also, ich dachte halt auch nicht, dass sie zurückkommen, weil die Nuggets sind gut reingestartet ins dritte Viertel, und das dritte Viertel ist ja auch immer eins der Nuggets gewesen. Aber dann wollte gar nichts mehr fallen. Jokic hat vorne überhaupt keine guten Abschlüsse mehr bekommen, hat einen Dreier nach dem anderen geballert. Die sind alle gebrickt. Caldwell Pope hat nichts getroffen. Für mich übrigens die größte Enttäuschung in dieser Serie ist ganz klar Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. hat keinen Druck auf den Korb ausgeübt, hat den Dreier nicht getroffen, hat nicht für Rebounding gesorgt, hat keine gute Defense gespielt. Und das ist jetzt auch eine Kritik, die ich an ihm äußere, weil gegen die Lakers war ja oft jemand, der diesen Funke entfacht hat, einen Run wieder zu starten. Ne? Und das hat irgendwie nicht gelungen. Bei den Nuggets wollte einfach nichts reinfallen. Und man muss auch einfach sagen, die Timberwolves haben es dann gut verteidigt. Ich bin immer noch schockiert, was Towns für eine gute Defense gespielt hat gegen Jokic. So gut, wie man es halt machen kann an so einem Abend. Und bei den anderen, Jamal Murray ist dann auch abgetaucht bis irgendwann, weiß ich nicht, viertes Viertel, 8 Minuten oder sowas. Da glaube ich, hat er dann mal wieder gescored. Und ansonsten, die Rollenspieler haben versagt und wir beide haben es oft kritisiert. Die Bank war halt auch nicht da. Und dann hat die Offense der Nuggets einfach nicht funktioniert. Und das muss man halt auch ehrlich sagen. 4 von 7 Spiele haben die Nuggets nicht über 100 Punkte gescored. Also nur zu sagen, das war jetzt nur dieses eine Game, das geht nicht. Also wenn du in 4 Spielen nicht über 100 Punkte scorest, dann muss man auch einfach den Timberwolves die Credits geben. Aber dass sie dann vorne alles treffen, ey, der Run, das war ja insane, also
voll.
Da fiel dann wirklich alles.
Ja, und auch die krassesten Sachen wirklich, der Gobert Fadeaway, der Towns Putback, der, was war das, Nas Reed, der einen verworfenen Dreier, glaube ich, von Edwards plötzlich hochsteigt und das Ding reinhaut. Insgesamt diese Nas-Reed-Minuten waren ja so krass, als Cat für ein paar Minuten auf die Bank musste, weil er in Foul-Trouble war und dann kam Nas-Reed rein. Und da sind wir wieder bei dem Thema, du hast es vorhin schön gesagt, die Nuggets sind vielleicht, also die Denver Nuggets sind vielleicht einen Spieler davon entfernt, wieder ein absoluter Top-Contender zu sein. Und ich wollte vorhin eigentlich so kurz reinwerfen, ey, die sind nur einen Bruce Brown davon entfernt. Weil Bruce Brown letztes Jahr, das Nuggets-Team war eigentlich kaum anders. Sie hatten aber Bruce Brown von der Bank. Und wie du auch gerade sagst mit Michael Porter Jr., du brauchst manchmal einfach wirklich nur einen Spieler, der so diesen Funken anzündet, der einfach nur mit ein, zwei Sachen, Aktionen, sei es ein offensiver Rebound, wie wir das bei New York viel gesehen haben. Kannst ja nicht sagen, dass New York 5 Deadly Scorer auf dem Feld hat, ganz im Gegenteil. Aber New York hat die ganze Zeit Hustler auf dem Feld, die einfach offensive Rebounds holen und dadurch Brunson eine neue Chance geben oder DiVincenzo. Und so jemand brauchst du, wie Bruce Brown, der halt mal einen Dreier einsteuert, einen offensiven Rebound, einen Offensivfoul annimmt in der Defense und plötzlich hast du Momentum wieder in die andere Seite und das hat ihnen halt komplett gefehlt und ich habe das die ganze Saison über gesagt, ich mag die Nuggets, sie haben mit die beste Starting Five neben den Celtics für mich, aber die Bank ist dünn. Wenn Christian Brown, Reggie Jackson, Justin Holiday, wenn das dann eine Rotation ist. Und MPJ finde ich gut, dass du ansprichst, Michael Porter Jr., weil das wird mir auch ein bisschen zu krass gerade kritisiert. Er verdient zwar nicht wie ein Rollenspieler, er ist aber ein Rollenspieler. Ich weiß, dass er viel zu viel Kohle verdient. Ja, das ist so das Tobias Harris-Syndrom. Deswegen konzentriert man sich dann extra auf ihn. Aber Michael Porter Jr. war in der Lakers-Serie unfassbar wichtig. Der hat 23 Punkte im Schnitt gemacht, 8 Rebounds geholt, hat den Dreier bei 50% getroffen, aus dem Feld über 50. Also der war super stabil. Und dann jetzt gegen Minnesota das Gegenteil. 10 Punkte, 32% Dreierquote. Wie du sagst, keinen Pressure auf den Ring ausgeübt, gar nichts. Aber ich finde nicht, was ist er denn? Er ist die viertbeste Option in der Starting Five, oder? Es kommt Jokic, Murray, dann eigentlich Aaron Gordon und dann erst Michael Porter Jr. Ich finde auch nicht, dass man es abhängig machen muss von seiner vierten Option, wie gut die scored in so einer Serie. So, da muss auch mal ein anderer Rollenspieler dann wie zum Beispiel jemand von der Bank übernehmen. Das haben wir dann
Caldwell Pope war in der Serie auch nicht besser, muss ich auch dazu sagen. Also so.
KCP war ja auch nicht besonders gut. Und wir sehen es ja bei Dallas zum Beispiel. Bei Dallas, da sind so viele Rollenspieler, die für den anderen übernehmen können. Dann hat der mal eine gute Serie, der mal zwei Spiele. Und bei Denver ist einfach nicht genug Personal hinter Murray und Jokic, muss man ganz klar sagen. Und Murray, hast du angesprochen, dass er so ein bisschen abgetaucht ist. Er ist vor allem dadurch abgetaucht, dass er einfach 3-4 Mal beim Ballvortrag gestealt wurde in der zweiten Halbzeit. Ja. Was wirklich so mit das ego-verletzendste Ding ist, was dir passieren kann im Basketball. Also du kannst geblockt werden bei einem Wurf oder bei einem Layup, da kannst du dir noch so einreden, ja okay, aber ich bin auch kleiner als der ist ein krasser Athlet, der ist ein Shotblocker, passiert. Aber wenn du beim Ballvortrag 2-3 Mal gesteelt wirst, ich schwör's dir, du zweifelst an dir. Du kommst so aus deinem Fluss raus, weil das ist das Normalste auf der Welt für dich, dass du über die Mittellinie dribbelst. Und wenn dir das weggenommen wird, da hat Minnesota echt unglaublich gut Druck aufgebaut. Ant war da viel, Mike Conley war da viel. Und ja, jetzt haben wir viel über
Denver. Das waren alles Live-Ball-Turnover, die auch zu Punkten geführt haben. Das war auch mitten in diesem Run. Also.
Exakt, genau. Ja, also viel über Denver jetzt geredet. Man kann es genauso halt umdrehen und sagen, dass Minnesota einfach mit einer der besten zweiten Halbzeiten gespielt hat, die du nur spielen kannst. Gobert in diesem vierten Viertel, ich muss ihn nochmal erwähnen, hat 8 Punkte gemacht. 2 von 2 aus dem Feld, 4 von 5 von der Freiwurflinie und diesen Midrange Fadeaway. Also der hat halt wirklich auch dieses vierte Viertel, ich will jetzt nicht sagen dominiert, aber unglaublich wichtige Impulse gesetzt.
Ja. Es ist verrückt, der Champ ist raus, 98-90 und damit treffen die Timberwolves auf die Dallas Mavericks. Dadurch, dass wir heute noch so viele Punkte haben, würde ich sagen, zu der Serie ist alles gesagt. Ich glaube, man muss jetzt nicht übertreiben und die Denver Nuggets bis aufs Tiefste kritisieren. Das sind Kleinigkeiten. Den Punkt, den darf man aber Björn mal wirklich geben. Die ganze Saison über hast du gesagt, Bruce Brown wird fehlen. So,
Dankeschön.
Das muss auch einfach mal sein, weil es wird immer nach Fehlern gesucht, besonders bei uns beiden. Ja, du hast das falsch gesagt und das falsch gesagt. Ich habe übrigens getippt, dass die Timberwolves gewinnen. Aber leider in sechs. Ich habe es nicht genau.
Das hättest du natürlich voraussehen müssen, Max.
Da habe ich natürlich leider in meiner Analyse komplett versagt. Aber nein, okay, dann haben wir noch die letzte Partie, über die wir auch noch ganz kurz sprechen wollen, bevor wir dann zu den Previews kommen. Das ist jetzt schon wirklich ein paar Tage her. Und trotz allem war auch das eine verrückte verrückte Partie, vor allem die Endphase. Also die Mavs gewinnen Game 6 mit 117 zu 116. Es war wieder mal ganz, ganz viel Shay auf Seiten der Thunder. Der hat 36 Punkte gemacht, 14 von 25. Ich habe gerade eben schon angesprochen, Supporting Cast von OKC war jetzt auch nicht gerade eben der geilste. Und auf der anderen Seite hast du ein hocheffizientes Game von Luca bekommen, 29 Punkte, 9 von 15. Ein Kyrie Irving, der in der zweiten Hälfte auch endlich mal den Wecker gestellt hat und sich dachte, ach, vielleicht sollte ich auch mal mitmachen. Und dann, was ich mag, dass du schon die ganze Zeit über im Pod sagst, Rollenspieler, 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 Derrick Jones Jr., Derrick Lively. Was hat Derrick Lively für eine zweite Hälfte abgerissen? Ich weiß gar nicht, wollen wir einfach nur noch über die Endphase sprechen oder hast du irgendeinen Punkt, der dir auf dem Herzen brennt, wo du sagst, das möchte ich unbedingt drüber reden?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Und ich muss gerade hier wirklich parallel mir die Highlights aufrufen, damit ich überhaupt wieder im Kopf habe, was eigentlich war. Weil das meinte ich eben so, diese ganzen Serien sind so intensiv, jedes Spiel ist intensiv. Und ich muss mir gerade echt nochmal genau angucken, okay, welches Game war das? Ah, das war das PJ Washington Game, wo er jetzt ganz am Ende dann diese wichtigen Freiwürfe noch trifft.
Genau, zwei Dreier davor getroffen hat.
Genau, zwei Dreier davor, bis dahin eigentlich relativ kalt war. Davor
Null Punkte hatte er bis dahin.
Ja, Zero. Genau, davor war sehr Derrick Jones Jr. und Lively, die sehr, sehr stark gespielt haben. Doncic hast du angesprochen. Du kannst gerne die Crunch-Time so ein bisschen übernehmen, wenn du es nochmal rekapitulieren willst, weil ich würde mich jetzt hier echt an Highlights entlanghangeln, weil ich es gar nicht mehr vor Augen habe.
Ich habe es noch so ungefähr im Kopf. Also ich weiß auf jeden Fall, es war ein PJ Washington-Dreier. Shay hat dann geantwortet mit einem Stepback-Dreier.
Ja, den sehe ich gerade, genau.
Genau, und dann hat PJ Washington seinen zweiten Dreier getroffen. Das war von, wenn ihr jetzt das Spiel schauen würdet, linke Seite, oben 45-Grad-Winkel, hat er den Dreier gesplasht. Yeah. Genau, richtig. Und ich glaube, das war dann nochmal zur Führung. Ich weiß dann gar nicht mehr, wie OKC ausgeglichen hat, wenn ich ehrlich bin.
OKC war dann einen Punkt hinten, dann haben die vorne einen Shay auf Chat Alley-Oop gespielt.
Genau,
das
richtig.
Das Ding ist rein, dadurch war OKC jetzt vorne mit einem.
Und dann hat Luca den Ball nach vorne gedribbelt und ihn fast verloren. Oh, genau. Ich habe gedacht, bitte jetzt kein Turnover. Und dann kriegt er ihn raus auf PJ und dann gibt's eben das Foul von Shay. Es gibt die Challenge, es gibt die drei Freiwürfe, es gibt die, das ist ein spannender Punkt, diese Challenge, die hat Mark Dagnall genommen, die war nicht erfolgreich und damit war auch die letzte Timeout weg und das wurde echt viel diskutiert. Hättest du in diesem Moment die Challenge genommen, das ist, ich finde, man darf Mark Dagnall dafür nicht kritisieren, weil das live in der Halle zu entscheiden, ich glaube, ich hätte sie auch genommen. Hätte er sie nicht genommen, hätte er halt tatsächlich noch eine Timeout übrig gehabt. Und PJ Washington zittert diese beiden Freiwürfe rein, verwirft den dritten und dann hast du nichts anderes mehr, als den Ball irgendwie jemanden in die Hand zu drücken und sagt, wirf einfach. Ja. Und dann war das Spiel vorbei. Ja.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Challenge nochmal, es war PJ Washington, der in der Corner Dreier steht, geht hoch zum Dreier. Shay closed sehr, sehr gut aus, ist dran, springt hoch, trifft erst den Ball mit seiner Hand und ist dann aber, während er vom Ball runtergeht, schlägt er quasi auf den Arm oder aufs Handgelenk von PJ. Und das ist halt das Foul, was gepfiffen wird. Das ist ein Foul auf jeden Fall, aber es gibt halt drei Freiwürfe. Mhm. Und du führst zu dem Zeitpunkt mit einem Punkt, mit 2,5 Sekunden auf der Uhr. Ich glaube, du riskierst die Challenge.
Ja, ich glaube,
wenn du die Möglichkeit hast, diese drei Freiwürfe Dallas nicht zu geben, das ist mehr wert, als zu sagen, ich schenke denen die drei Freiwürfe, ich challenge das gar nicht, aber Hauptsache, ich habe danach noch einen Timeout. Ich finde nicht. Ich finde nicht. Also ich hätte es, glaube ich, auch gechallenged.
Genau so. Sehe ich das auch. Am Ende ging es in die Hose, muss auch echt sagen. Also ich kann es auch verstehen. PJ Washington wusste auch, oh mein Gott, ich muss diese Freiwürfe jetzt reinmachen. Er hat sie dann reingezittert. In den letzten verworfen, aus Perspektive der Thunder. Ja, ich meine, das ist ein junges Team. Björn und ich, wir haben auch schon mal angesprochen, man sollte das Ganze jetzt auch trotz allem nicht zu locker und easy nehmen, weil wenn man auch schon sieht, wo SGA, auf welchem Level er agiert. Ja. Aber es wird jetzt gerade eben auch schon viel spekuliert, dass Josh Giddey in Kombination mit dem einen oder anderen First-Round-Pick in der Offseason eventuell getradet wird. dass man eben da die Starting Five noch gut ergänzt. Aber es war nicht nur Josh Giddey. Also ich finde, Lou Dort hat keine gute Serie gespielt. So diese Glätten-Defense gegen Doncic, alles schön und gut, aber offensiv, das war übrigens auch ein Witz. Ich habe den ja kritisiert nach Game 5, habe gesagt, jeder Lou Dort-Dreier ist ein Geschenk. Der kommt rein und trifft seine ersten beiden Dreier. Ich dachte mir, ey, willst du mich eigentlich verarschen? Der ist danach, Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank, aber er ist dann 0 von 6 gegangen. Auch das war ein Thema. Chet hat den ersten Dreier getroffen, danach 0 von 6. Lou Dort trifft seine ersten beiden Dreier, danach 0 von 6. Das Spacing von OKC hat sie gekillt in dieser Serie, weil die Mavs konnten einfach ihre Zonen-Defense die ganze Zeit durchdrücken. Das haben sie dann wirklich überragend gemacht. Generell, ich fand die Mavs-Defense wirklich stark in dieser zweiten Runde. Ja, und deswegen auch willkommen in den Conference Finals. Und dann sind wir auch mit diesem Spiel durch. Genau, alle drei Spiele ganz kurz und knackig besprochen. Und jetzt geht es rein in unsere Reviews. Beginnen wir mit der kleineren Serie oder beginnen wir mit der großen Serie? Die kleinere Serie ist die Celtics gegen Pacers Serie. Freunde, wenn ihr es skippt, ne, dann sind wir keine Freunde mehr. Dann sind wir kein, wirklich, das könnt ihr nicht machen. Nee, beginnen wir mit Pacers Celtics, machen wir so ein bisschen spannungsmäßig und dann Mavs oder.
Okay, ja. Können wir machen. Okay,
gut. Es gibt so viele Fragen vor dieser Serie. Also, erstmal, die Celtics haben ja bisher, finde ich, in diesen Playoffs 4-1 gewonnen. Sie haben trotz allem viel Kritik abbekommen, aber overall, du bist eigentlich in die Conference Finals spaziert und jeder erwartet auch, dass die Celtics diese Serie locker und easy gewinnen. Auf der anderen Seite, die Pacers, jeder sagt jetzt gerade so, ja, die Pacers sind sowieso bloß hier, weil wegen der ganzen Verletzungen der New York Knicks. Die beiden treffen aufeinander und beide könnten kaum unterschiedlichen Basketball spielen. Du hast auf der einen Seite die Celtics, die langsamste Pace bisher in diesen Playoffs spielen und die Pacers mit ihrem Run and Gun. Gib mir den Ball, push ihn nach vorne. Im Optimalfall brauchen wir gerade mal irgendwie 4-5 Sekunden für unseren Abschluss und die beiden Systeme treffen aufeinander, was ich schon mal alleine prinzipiell super spannend finde. Erste Frage, und wir beginnen jetzt erstmal mit einem Verletzungsthema. Porzingis. Glaubst du, die Celtics brauchen Porzingis, um diese Serie zu gewinnen und auch generell, um das komplette Ding zu gewinnen? Oder sagst du, du vermisst Porzingis bisher gar nicht so in diesen Playoffs? Weil Porzingis natürlich auch jemand ist, der unglaublich viel Spacing mitbringt und Post-Up-Situationen bisher einfach bei den Celtics super gelöst hat und Rim-Protection mitbringt.
Nee, also das wäre eine totale Untertreibung, wenn ich sagen würde, Porzingis fehlt den Celtics nicht. Auch wenn sie 4-1 gewonnen haben, ich hätte ihn trotzdem viel lieber im Kader, auch einfach um sich einzuspielen. Das ist ja auch oft ein Thema, einfach, dass du die Raps reinbekommst für eine Serie. Das wird ja ganz komisch jetzt für sie, dann plötzlich wieder Porzingis zu implementieren in die Offense, in die Defense, nachdem er jetzt zwei Playoff-Runden gefehlt hat. Und er soll ja jetzt auch Anfang dieser Serie erstmal fehlen gegen Indiana und möglicherweise nach ein paar Spielen kommen, was auch wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, das klingt für mich sehr nach Kawhi Leonard die letzten paar Jahre und ich kann dieses, ja, wir gucken mal und da. Ich dachte eigentlich wirklich, dass es keine große Verletzung ist. Er wirkte auch unglaublich optimistisch in seinen PKs, aber jetzt gerade denke ich mir so, ey, ihr habt geredet von mal gucken, ob er erste, zweite Runde zurückkommt und jetzt seid ihr nicht mal sicher, ob er Mitte der dritten Runde zurückkommt. Also das ist ein bisschen eine Situation, die man im Auge behalten sollte. Deine Ursprungsfrage war, wie sehr man Porzingis vermisst. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Celtics sind trotzdem in der Lage, dieses Pacers-Team zu schlagen in der dritten Runde. Und ich sage dir, wieso. Viel von dem, was die Pacers bisher gemacht haben, wird, glaube ich, gegen die Celtics nicht funktionieren. Sie haben gegen New York warum gewonnen? Sie haben gewonnen, weil sie eigentlich Jalen Brunson verteidigen mussten. Jalen Brunson ist ein kleiner Guard. Die Celtics haben keine kleinen Guards. Die haben große Forwards. Die haben große Guards und große Forwards, die alles scoren können, die in die Isolation gehen können. Deinen krassen Vorteil, den du personell hattest mit einem Neesmith, der Länge und Athletik mitbringt gegen Brunson. Neesmith bringt dir gar nichts gegen Tatum oder Brown. Das ist eine Liga, wenn nicht sogar die anderen beiden sind stärker. Dann hattest du bei den Pacers, was super funktioniert hat für sie, TJ McConnell, der auch Brunson und andere Guards sehr viel gebullied hat, einfach mit seiner Physis. Er ist nicht besonders groß, aber er ist physisch, er ist eklig zu spielen, so ein typischer Benchplayer von der Bank. Ey, TJ McConnell reißt auch in dieser Serie viel weniger als gegen die Knicks, weil auch hier, er bullied nicht Brunson, sondern er versucht zu bullien Derek White und Drew Holiday. Die sind viel größer. Die sind viel größer und stärker als er und weniger offensiv orientiert. Die sind mehr Playmaker und das eigentliche Scoring kommt von den Wings. So, und da macht TJ McConnell gar nichts. Ja, du bist nicht Patrick Beverley gegen Kevin Durant damals. Das ist nicht dasselbe Matchup. Und ich glaube, allein aufgrund dessen, dass zwei dieser so großen defensiven Personalien, die so gut funktioniert haben gegen New York, nachdem die meiner Meinung nach viel weniger ins Gewicht fallen werden gegen Tatum und Brown, sehe ich da schon mal einen krassen Nachteil für Indiana. Indiana hat eigentlich nur eine Chance in dieser Serie, und das wussten wir schon die ganzen Playoffs über, versucht die zu outscoren. Ja. Versucht wirklich zu rennen, versucht zu ballern, versucht alles Menschenmögliche 120 plus Punkte in jedem Spiel aufzulegen. Und dann guck, ob du sie am Ende halt irgendwie outscored bekommst oder nicht. Mhm. Aber dass du jetzt mit defensiven Gameplan und wie machen wir das und doppeln wir Tatum hier oder nicht, vergiss es. Du wirst die Celtics nicht aufhalten. Arbeite lieber daran, dass die Celtics dich nicht aufhalten.
Ja, witzig. Ich habe mir hier aufgeschrieben als Punkt. Viele wilde Abschlüsse, Fragezeichen. Pacers werden versuchen, die Celtics in ihr Run and Gun zu zwingen. Und das ist eigentlich fast auch ihre einzige Möglichkeit. Du hast schon so viele gute Punkte angesprochen. Ich habe auch Key Facts für die Pacers mir aufgeschrieben. Wie stoppt man die beiden Jays? Das sind einfach zwei ganz andere Matchups. Das sind zwei so unglaublich große Wing-Player. Du hast es schon angesprochen. Nesmith, Nampart. Wie versteckt man defensiv Halliburton? Du hast so viele gute Scorer bei den Celtics. Ja, du konntest ihn gegen die Knicks einigermaßen verstecken. Gegen die Celtics wird das auf gar keinen Fall funktionieren. Das muss man einfach wirklich bei Halliburton als größten Kritikpunkt anbringen. Er ist einfach wirklich ein schlechter Verteidiger. Und dann der letzte Punkt, den Björn auch gerade schon gesagt hat. Wie viel Scoring geben dir Nampart, Nesmith und Co. wirklich gegen die Celtics, die da jetzt auch abgerissen haben. Auch Nesmith hat im Game 7 8 von 8 aus dem Feld, 2 von 2 from downtown. Der hatte das perfekte Game. Also, ich glaube, man kann schon, wenn man möchte, sich so ein bisschen reinreden und die Pacers stark machen. Das funktioniert schon, wenn man auch sagt, mit ihrer 7-Second-Offense, dass es eine Pace ist, die du erstmal matchen musst. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Celtics das spielen werden. Gehen die Celtics vorne drauf und versuchen, Live-Rebounds abzugreifen am offensiven Brett? Oder sagen sie, hey, lass uns einfach hinten gut stellen, lass uns nicht überlaufen. Weil was eine Sache, die Pacers, die wirklich gut können, und zwar Scoring in the Paint. Und da sind die Celtics bisher in diesen Playoffs, haben nicht krass geglänzt mit ihrer Defense. Deswegen habe ich auch vorhin Porzingis ganz kurz mit reingeworfen, der einfach durch seine Größe und Länge auch Rim Protection mitbringt. Aber es muss schon alles perfekt laufen für die Pacers, damit die 2 Spiele gewinnen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele du ihnen gibst. Ich will sie nicht unterschätzen, weil ich glaube, es wird ein Spiel auf jeden Fall geben, wo die Pacers Offense funktioniert und klickt und die Celtics werden sich denken, was zur Hölle ist das hier gerade eben? Auch dieses Rumjumpen von Halliburton am Perimeter und dann wird der Ball crazy weitergespielt. Du erkennst eigentlich gar kein wirkliches Scheme so richtig bei den Pacers. Ich glaube, in einem Spiel werden die Celtics davon überrannt und ich glaube auch, dass die Pacers ein Spiel haben, wo die Quoten extrem gut sind. Die Frage ist, ob man ihnen halt noch ein zweites gibt. Das würde mich komplett wundern. Also das dürfen sich die Celtics niemals erlauben. Deswegen, ich würde sagen, 4-1 oder maximal 4-2 wäre mein Tipp.
Ich will noch auf eine Taktik-Sache eingehen, die du gerade genannt hast, nämlich dieses Halliburton-Jagen. Da hast du vollkommen recht. Er wurde gegen New York sehr viel versteckt. Er wird immer versteckt von den Pacers. Mhm. Das ist natürlich logisch, weil er wirklich anfällig ist in der Defense. Schade eigentlich, dass er nicht besser ist, weil ich finde gerade, wenn du so die Jungen, also wenn du so Tatum zum Beispiel anguckst oder du guckst dir einen Ant an, der noch mal ein paar Jahre jünger ist, Ant hat richtig, richtig Spaß daran zu verteidigen und nimmt sich das auch selber vor, will der beste Verteidiger sein auf dem Feld. Kommt vielleicht auch ein bisschen einfach durch die Team-Chemie, in der du bist, so wenn McDaniels dein Co-Partner ist, Nikhil Alexander-Walker, die sind alle so defensiv orientiert, Gobert steht hinten, so dann hast du vielleicht selber mehr Bock zu verteidigen, weiß ich nicht. Wobei Donovan Mitchell hatte nie Bock zu verteidigen und hatte auch Gobert hinter sich. Nochmal zu Halliburton. Die Celtics, Tatum und vor allem Brown, glaube ich, kann das viel machen. Ich würde mir immer, immer, immer Halliburton jagen.
Auf jeden
und
Fall
alleine, immer. Wenn du ihn attackierst mit diesen zwei großen Wings, das ist so viel Physis, gegen die er gehen muss. Und das ist einfach so anstrengend, gegen zwei so Elite-Scorer zu gehen. Ich glaube, dass dadurch sein offensiver Output gemindert wird. Mhm. Würde ich zumindest annehmen. Außer die Pacers finden dafür dann irgendwie eine Strategie, wie sie wiederum dann Halliburton verstecken können. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran, weil die Celtics zu viele Scorer auf dem Feld haben. Also machen wir es kurz. Ich glaube, dass die Freiheiten, die Halli gegeben wurden, noch in der New York-Serie nicht die gleichen Freiheiten sein werden wie gegen die Celtics. Ich glaube auch nicht, dass es den Pacers viel bringen wird, ihre Full-Court-Presse an den Tag zu legen, die wir ja sehr viel gesehen haben gegen New York. Ich glaube, die Timberwolves und die Pacers waren die zwei pressstärksten Teams in diesen Playoffs bisher.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing board or Miro board?
Drawing board. In Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board. In Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course.
Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
For a limited time, visit Miro.com/brainstorm now and get a free business plan trial to unlock even more brainstorming tools like private mode and voting. That's Miro.com/brainstorm now.
Und du wirst es aber nicht sehen von den Pacers, weil was bringt ihnen das? So die Celtics haben eigentlich zu jedem Zeitpunkt vier Ballhändler auf dem Feld und einen Big. Das pressurest du nicht. Das presst du nicht. Wozu auch? Und ich glaube, viel defensiv, was die Pacers bisher gemacht haben, wird nicht funktionieren. Auf der anderen Seite, die Celtics sind größer, stärker, athletischer als die meisten Pacers. Ich mach's kurz. Ich gebe auch ein 4-1. Ich sage, es gibt das eine Spiel in Indiana, wo die Crowd ausrastet. Vielleicht Game 3, vielleicht Game 4, wo die Crowd ausrastet, wo du, wie du sagst, alle Quoten passen und die einfach ein Feuerwerk abfackeln. Aber sonst, glaube ich, hat Indiana eigentlich keine Chance.
Ja. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich auf ein 4-2 gehe. Einfach nur so zum...
Echt?
Gewinnen die... Also wir wissen ja beide, das zweite Spiel ist ja der Running Gag, das verlieren die Celtics ja auf jeden Fall. Genau. Dann steht's 1-1 und dann gewinnen... Stell dir mal vor, das passiert wirklich so, das wäre komplett insane lächerlich, wenn sie in jeder Runde das zweite Spiel verlieren.
Ja. Lass mich mal noch eine Personalie einwerfen, über die haben wir noch gar nicht geredet und die könnte wichtig werden in dieser Serie, Miles Turner. Miles Turner hat bisher wirklich gut gespielt, trifft den Dreier krass und ist halt im Vergleich jetzt zu den Celtics, die ja im Moment viel mit Horford spielen und Xavier Tillman, weil sie eben hier Porzingis nicht auf dem Feld haben können. Ich kann mir vorstellen, dass Miles Turner eine gute Serie haben wird, weil die haben keine wirklichen Verteidiger für ihn. Der wird so viel rennen in dieser Serie und wird den alten und langsameren Bigs von den Celtics auf jeden Fall davonrennen. Vielleicht ist das auch noch ein Faktor, der die Pacers besser macht und sie zu vielen Punkten führt. Defensiv mag ich ihn auch immer gerne. Was sagst du dazu? Kann man darüber sich vielleicht irgendwie ins Spiel, in zweiten Sieg von den Pacers noch reinreden?
Das finde ich einen guten Punkt. Und was mir gerade eben noch gekommen ist, die Celtics ballern ja super gerne von draußen drauf. Was gegen die Pacers eigentlich gar nicht so viel Sinn ergibt. Das lässt kein Team mehr Punkte in the paint zu als die Pacers. Ich bin gespannt, ob die Celtics mal sich dem Gegner anpassen können, was ich bisher in diesen Playoffs irgendwie oder generell in den letzten Jahren immer so ein bisschen als Fragezeichen hatte, dass man nicht sagt, man schießt nur von draußen drauf, weil du wirst, ich bin mir sicher, es wird ein Spiel geben, da werden sie sich in dieses Run-and-Gun reindrücken lassen und die Pacers werden ihre Würfe treffen und dann stehst du da und bist in einem Spielsystem, in dem du überhaupt nicht sein möchtest. Ey, ich lass mich in dieses zweite Spiel reinreden. Ich sag, ich glaube, dass in Indiana auf jeden Fall... Aber wo sollen sie das zweite Spiel gewinnen? Oh Mann, ey.
Ja, Moment, sie gewinnen ja Safe Game 2. Das wissen wir ja schon. Das gehört ja schon ihnen. Und dann eins zu Hause. Und dann hätten wir ja 4-2 für die Pacers.
Ja, komm. Wir machen 4-2. Weil ich trotz allem schon glaube, dass Indy auch von der Offense her unglaublich gefährlich ist. Und es war eins der stärksten Teams. Man muss aber auch nochmal ansprechen, die Defense ist halt die ganze Saison über fragwürdig gewesen. Die haben jetzt aufgrund der Matchups gegen die Knicks gut ausgesehen. Björn hat das schon sehr gut analysiert. Da stehen ganz andere Kaliber auf der anderen Seite. Und Derrick White, und Jaylen Brown, und Jason Tatum, und Drew Holiday. Das wird... Ja, Und wie versteckst du Halliburton? Ne? Also, das hat man jetzt über Neesmith und Nampart viel gelöst, was ganz gut geklappt hat. Aber ja, Halliburton muss halt entweder Derek White, Drew Holiday, Jaylen Brown oder Jason Tatum, irgendjemand muss er halt verteidigen oder nehmen als Matchup. So, du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich ja nicht auf Al Horford stellen und sagen, hey, Halliburton, Hauptsache du stehst einfach irgendwo, wo, keine Ahnung, steh beim alten Alley da draußen. Yeah. Ja, genau. Okay.
Alley und Halley. Ja, nee. Okay, dann gehen wir mit einem 4-1/4-2. Ich würde mich ja gerne reinquatschen lassen. Ich glaube, am Ende wird es doch nur ein 4-1. Die Celtics, ey, ich habe noch nie gesehen, und ich sage das jetzt vor den Finals, ich habe noch nie gesehen, dass einer Mannschaft so krass die Finals einfach auf dem Silbertablett serviert wurden.
Ja.
So viele Verletzungen und jetzt wirklich das unerfahrenste, jüngste Team überhaupt zu bekommen, was du hättest bekommen können in dieser Serie, die auch noch absolut keine Defense spielen. Das ist schon echt crazy, dass du die bekommen hast. Also wenn die nicht in die Finals gehen dieses Jahr, dann müssen echt Köpfe rollen.
Das stimmt, aber da glaube ich persönlich nicht dran. Gut, die Serie ist damit durch. Ich bin mir ziemlich sicher, die Serie, die jetzt kommt, das wird intensiver von der Diskussion. Und ich frage einfach mal, wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen rein in diese Serie, bevor wir dann reingehen auf die Key Facts und ein bisschen auf den Gameplan. Für mich einer der wichtigsten Punkte wirklich vor dieser Serie. Wie fit ist Luca? Reichen diese paar Tage Pause jetzt, die er dazwischen hatte? Ich glaube übrigens auch, das war absolut Gold wert, dass sie dieses Game 6 zugemacht haben, dass du nicht nochmal nach Oklahoma reisen musst, hast nochmal irgendwie ein anstrengendes Spiel in den Knochen, sondern du hast jetzt mal wirklich 4-5 Tage dich einfach ausruhen können. Die Timberwolves spielen, ja, Timberwolves fahren vom Rekord besser, die spielen die ersten beiden Spiele zu Hause. Du brauchst schon einen fitteren Doncic, oder? So, egal, nicht nur vom Körper her, sondern auch, ich habe mir aufgeschrieben, vom Kopf her, ist er bereit für diese Serie? Denn Lou Dort war eklig, was jetzt auf ihn zukommt, ist ein Schlammfestival. Also das wird noch ekliger.
Sehr guter Punkt. Sind Luca und Kyrie mental ready für diese Serie? Ja, das wird eine extrem interessante Frage. Ich weiß halt überhaupt nichts über seinen Verletzungsstatus. Er sah in der ersten Runde und vor allem am Anfang der zweiten Runde wirklich aus, als würde er sich ja zum Lazarett, wie wir immer gesagt haben, so gerade so schleppen vom Schlachtfeld. Also da hattest du wirklich das Gefühl, der kann überhaupt nicht mehr. Jetzt dann im letzten Spiel sah er sehr, sehr gut aus, hat weniger gemeckert mit den Schiedsrichtern, was hoffentlich auch etwas ist, was sich durchziehen wird. Aber wenn ich an die Timberwolves Defense denke, dann sehe ich das eher nicht, weil wenn Jamal Murray schon irgendwelche Heatpacks aufs Feld wirft, dann weiß ich nicht, was Doncic alles anstellen wird. Ja, also können wir vielleicht damit anfangen, weil das ist für mich schwer irgendwie herauszuarbeiten, wie verletzt ist er jetzt und wie fit ist er. Können wir damit anfangen, wer verteidigt wen auf beiden Seiten? Das finde ich eine unglaublich personelle, unglaublich interessante Diskussion.
Also eins wissen wir ja schon, Ant nimmt sich Irving, das hat er ja schon kommuniziert, öffentlich. Ja.
So,
es war ihm anscheinend irgendwie wichtig, das rauszulassen. So, was yeah. we are going to see what I can do against Kyrie. Irgendwie sowas hat das formuliert. Ja.
Und es ist auch logisch, weil wir natürlich McDaniels auf Luca packen.
Genau,
richtig?
Auf jeden Fall. Alles andere gibt keinen Sinn.
Und jetzt habe ich dann direkt eine Frage. McDaniels, natürlich ein herausragender Verteidiger und das absolute Albtraum-Matchup für Jamal Murray, weil Jamal Murray ein bisschen kleiner und länger und Athletik ist da immer schwer. Luca hat die gleiche Größe wie McDaniels, ist vielleicht nicht ganz so lang von der Wingspan, aber das brauchst du auch nicht unbedingt. Und dann das Entscheidende ist aber, Luca hat viel mehr Masse. Das heißt, anders als in der OKC-Serie, wo Lou Dort es ihm natürlich schwer gemacht hat, weil er einfach gebaut ist wie ein Panzer, McDaniels ist nicht so gebaut. Das heißt, kann Luca jetzt viel mehr seinen Drive zum Korb und seine Bumps unterm Korb einsetzen gegen den McDaniels und hat da im One-on-One-Matchup vielleicht gegen McDaniels sogar mehr Vorteile, als er sie bisher hatte gegen Lou Dort? Und wenn dem so ist, sollte Minnesota dann anfangen zu doppeln, ja oder nein? Das sind so die ersten zwei Fragen, die ich mir stelle, die ich super spannend finde.
Das ist für mich ehrlicherweise der Key, wer die Serie gewinnt. Das ist für mich mit das Spannendste. Können die Timberwolves sich raushalten aus Foul-Problemen? Lou Dort ist es nicht gelungen. Mal schauen, ob es Jaden McDaniels gelingt. Und dann verteidigen die Timberwolves es so wie OKC, sprich Pick and Roll wird einfach draufgeholfen, das Double-Team einfach, um das Pick and Roll zu vermeiden und man lässt die Schützen offen. Oder sagen sie, hey, wir haben den Depoy unterm Korb, wir verlassen uns auf dich, wir nehmen ihnen die Würfe weg. Das ist halt die große Frage, die wir beide jetzt, wir können darüber reden, was vielleicht mehr Sinn ergibt. Ansonsten müssen wir uns überraschen lassen, was Chris Finch da aufs Parkett zaubert. Du hast auf jeden Fall recht, Luca ist vom Körper her Jaden McDaniels überlegen. Generell ist es auch super spannend. Die Mavs spielen einen ganz anderen Basketball als die Nuggets. Luca kommt meistens von Top of the Key. In Jokic bekommt meistens so schon im Perimeter den Ball, steht mit dem Rücken zum Korb. Es wird dann Handoffs gelaufen mit Jamal Murray, Backdoor-Cuts von Aaron Gordon. Die Mavs spielen ja einen ganz anderen Basketball. Also das wird unglaublich spannend. Ich glaube, ich würde erstmal verteidigen wie OKC und ich möchte erstmal sehen, dass PJ Washington, Derrick Jones Jr. diesen Dreier nochmal so treffen. Und dann lasse ich mir die Option offen, dass ich sage, oh, okay, du musst in-game adjusten. Ne? Also das haben wir ja immer wieder gesagt, du kannst nicht in so eine Serie reingehen und sagen, das ist mein Gameplan, den ziehe ich jetzt 7 Spiele lang durch. Ja, wenn der nicht funktioniert, dann kannst du dich in 5 Spielen verabschieden und bist raus aus den Playoffs. Genau, deswegen, ich glaube, ich würde erstmal verteidigen wie OKC, wird beim Pick'n'Roll draufhelfen. Die Timberwolves können das verdammt gut. Sie haben das auch gegen Jokic bewiesen. Immer wieder draufgeholfen, wieder zurückrotiert. Wenn das nicht funktioniert, wenn die Rollenspieler dann ihre Würfe treffen, dann würde ich sagen, hey, ich habe immer noch Rudy Gobert unterm Korb. Und da steht jetzt nicht ein Jokic, der Rudy Gobert durch die Gegend schubst. Da steht ein Derek Lively, Rookie. Da steht ein Gafford, der, wenn einmal den Ball auf den Boden setzt, meistens ist es ein Turnover. Also, ist so. Man muss wirklich sagen, das ist für Rudy Gobert ist dieses Matchup, glaube ich, viel, viel besser. Das wäre so ein bisschen mein Plan. Ich würde erstmal schauen, ob die Jungs wieder ihren Dreier so treffen wie in der OKC-Serie. Weil das waren überragende Quoten. Also ob die das nochmal so schaffen. Puh, boah.
Ja, also bei einem sind wir uns einig, dass du in dieser Serie viel adjusten musst. Das ist ein Schachspiel hin und her, wirklich. Du musst die ganze Zeit deinen defensiven Gameplan anpassen, weil du kannst in der Serie, du kannst zum Beispiel Kyrie, wie es jetzt geklappt hat von OKC, die haben ja sehr, sehr viel gedoppelt gegen Kyrie, die haben ihm eine Menge Größe gezeigt in der Defense, eine Menge Athletik gezeigt und das hat Kyrie viel rausgenommen. Er hat dann sich so ein bisschen mehr versucht, auf dieses Playmaking zu konzentrieren. Ich glaube aber, dass du gegen Minnesota gewinnst, musst du auf jeden Fall einen aktiveren Kyrie haben, der auch viel mehr Würfe nimmt. Der hat ja teilweise wenig Würfe auch genommen, was einfach akcharakteristisch zu seinem Basketball ist, den er ihn so besonders macht. Deswegen, wir werden auf jeden Fall verschiedene Matchups sehen. Ich würde aber tatsächlich anfangen, das Gegenteil zu machen von dem, was du sagst, was man am Anfang machen sollte. Ich würde nicht doppeln. Ich würde am Anfang wirklich sagen, ich mache die Shooter zu. Soll Luca seine 30, 40 Punkte machen gegen mich, muss er erstmal bei guten Quoten machen, weil auch wenn er McDaniels vielleicht physisch überlegen ist, über McDaniels zu werfen, macht trotzdem keinen Spaß.
Das stimmt.
Vor allem mit der Wingspan, die der hat. Und dann bin ich bei dir, wenn ich halt mich weniger auf die Hilfe konzentriere, dann habe ich Gobert unterm Korb, ja auch noch der quasi letzte Instanz ist, um so einen Drive vielleicht zu contesten. Und ja, die Bigs, das ist ja wirklich was völlig anderes. Also Lively und Gafford, wenn du das vergleichst mit dem, was Jokic gibt, die sind ja absolut keine offensiv ausgerichteten Bigs. Die sind defensiv orientiert, die sind offensiv Rebound orientiert von mir aus. Das wird auch sehr schwer aber für Lively und Gafford, weil jetzt stehen da unterm Korb eben nicht mehr Aaron Gordon und Jokic, sondern da steht Naz Reid, Cat, Gobert. Die sind alle um die 7 Foot. Ich glaube nicht, dass du so einfach gegen die offensiv Rebounds einsammeln wirst.
Ich sag dir gleich, bitte Mavs, spielt Transition Defense. Ey, offensiv Rebounding. Du wirst nicht so viele offensiv Rebounds holen wie gegen OKC. Und das ist, und die Timberwolves sind nach Fast Break das beste Team gewesen in der zweiten Runde. Ey, die lieben das. Wenn du vorne mit 3 Mann stehst und hinten ist alles offen. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Das wollte ich gleich mit einwerfen.
Ja, nee, das ist eben genau der Punkt. Also, es ist völlig anderer Basketball auf beiden Seiten. Die Defense wird extrem entscheidend. Also, du sagst, du würdest doppeln und sagen, sollen die Shooter mir erstmal beweisen, sie können das über mehrere Serien. Mein Ding wäre, ich lasse die Shooter gar nicht in den Rhythmus kommen. Ich lasse wirklich, weil Doncic kann ich wahrscheinlich eh nicht aufhalten. Deswegen soll Doncic sein Ding machen. Soll von mir aus sogar Kyrie sein Ding machen.
Vielleicht stoppt er sich ja auch selber, weil er
Exakt.
Echt ohne Scheiß, dieses mentale Ding ist für mich ein super spannender Punkt. Also wie kommt Doncic in die Serie? Meckert er? Nimmt er diesen Fight an? Er muss diesen Fight annehmen, wenn sie die Serie gewinnen wollen.
Ja, und glaub mal, also Ant ist mental unglaublich stark. Ja. McDaniels und alle anderen, nicht, dass die sich verstecken, aber die folgen quasi dem der Leadership von Ant. So, und Ant ist da und sagt, ey, Ich bin dafür geboren, dich jetzt hier rauszunehmen. Ich will in deinen Kopf und ich will dich dadurch zum Zweifeln bringen und ich will, dass du mit den Schiedsrichtern anfängst rumzuheulen. Das ist das, was Ant 100% sich drauf fokussieren wird, mental. Die anderen Spieler hinter ihm werden dieser Führung folgen und ich glaube, das kann richtig schwer werden für die Mavs, wenn sie wieder so einen Doncic haben wie ein Spiel, was war das, so 4-5, wo du ihn wirklich gar nicht abkonntest.
Das vierte Spiel war es.
Ja. Wo die Mavs-Fans auch gesagt haben, ey, das ist zum Kotzen, das können wir nicht mehr gucken. Wenn er sich da reindrücken lässt von den Timberwolves mental und du gleichzeitig das weiter so verteidigst, dass du ihn 1-gegen-1 spielen lässt und machst die anderen Leute zu, das wäre für mich der Gameplan, mit dem ich starten würde. Und dann bin ich aber, wie gesagt, voll bei dir. Also dann musst du halt echt fragen, okay, was passiert, wenn Doncic heiß läuft? Was passiert, wenn Kyrie heiß läuft? Was passiert, wenn wir doch vielleicht am Brett gekillt werden? Was auch immer. Dann musst du anfangen zu justieren. Und dann ist die andere Frage auf der anderen Seite, wie verteidigen denn die Mavs? Wie verteidigst du Ant? Hast du gelernt von den Nuggets und double-teamst ihn viel? Oder sagst du da auch, nee, wir lassen 1-gegen-1?
Ja, es ist schwierig gegen Ant. Also ich meine, Ants kann brutal sein, wenn du ihn nicht doppelst. Das haben die Nuggets. Ich fand den Gameplan der Nuggets tatsächlich da auch nicht so schlecht zu sagen. Ey, wir werden von mir aus von jedem gekillt, aber nicht von Edwards. Sie wurden dann leider gekillt von Rudy Gobert, fade away. Das ist einfach immer noch so komplett. Ist immer
ey,
noch
wenn
so
die den Titel gewinnen, dann will ich, dass dieses Play für immer einfach in Rotation irgendwo läuft. Dieser fade away, der den Champ gebrochen hat.
Auf jeden Fall. Wen lassen wir denn von den Mavs Ants verteidigen? Was ergibt da am meisten? PJ Washington oder Derrick Jones Jr.?
Einer von dem, ja, wahrscheinlich sogar eher PJ Washington. Nee, wobei,
wer verteidigt dann Towns?
Genau, und so oder so ist das nämlich dein größtes Problem, wenn du Dallas bist. Du hast niemand, der Towns verteidigen kann. Und wenn Towns eine geile Serie erwischt, oder der mental jetzt mal da ist, wo er sein sollte in einem Conference-Finale, dann wird's richtig eng für die Mavs. Weil wer verteidigt den? Der ist 6'11", 7'.
Er hat sich nicht mal von Jokic wegdrücken lassen. Das
eben,
ist,
eben.
Der hat der so hat eine richtig, Power.
Ja, der ist richtig physisch. Das vergisst man total, weil der so ein you know, we Minnesota now Typ ist. Aber der ist so
how
physisch
much you want us to lose?
Das wird für die Mavs eben das größte Problem. Und deswegen habe ich gefragt, ob du Ant doppelst. Das Doppeln von Ant hat super funktioniert für Denver. Aber Denver hatte unterm Korb halt Jokic, der dann gegen Cat agieren konnte. Wen stellst du jetzt gegen Cat? Das geht nicht auf.
Ich glaube, ich würde Ant erstmal auch nicht doppeln. Also was heißt auch? Nee, ich habe ja den anderen Gameplan gewählt bei den Mavs. Aber ich glaube, ich würde Ant erstmal versuchen, one-on-one zu verteidigen und hinten mit Größe einfach zu versuchen, dass es nicht in der Zone killt. Also, ich glaube, ich würde es erstmal ohne Doppeln probieren. Ja.
Okay.
Aber es wird,
dann bekommst du noch ein paar Buckets, ne? Weil, wenn Ant 1-gegen-1 gehen darf, dann kann er dir auch ein paar drücken.
Ja, aber du lässt sie auf der anderen Seite von Doncic die Buckets rein.
Ja, true.
Ja. Deswegen sag, also du musst eigentlich schon, das, was wir jetzt hier gerade eben sagen, so die Spielidee, du musst schon im ersten Spiel dann adjusten und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, im ersten Spiel probieren wir das mal so und dann im zweiten Spiel ändern. Nee, du musst dann schon im Spiel schauen, okay, funktioniert das? Es ist halt, man muss ehrlich sein, Ant tut dir halt viel weniger weh, wenn er Playmaker ist. Also eigentlich musst du schon versuchen, den Ball aus seinen Händen rauszubekommen. Das ist einfach nicht sein Spielstil, auch wenn er das hier und da gar nicht so schlecht macht. Aber Ant als Scorer tut dir wahrscheinlich 100-mal mehr weh als jetzt Ant als Playmaker. Deswegen würde ich ihn wahrscheinlich doch doppeln. Ich würde wahrscheinlich die gleiche Taktik wählen wie die Nuggets. Auch wenn diese Taktik natürlich immer die Gefahr birgt, weil die Timberwolves jetzt auch nicht so ein schlechtes Shooting von draußen haben. Jaden McDaniels hat wirklich gut getroffen in den letzten beiden Spielen. Nas Reed war in der Serie gar nicht so stark. Der war eher finde ich, defensiv hat er echt ein paar geile Aktionen mit dabei gehabt. Mike Conley hat auch gut ausgesehen, hat aber auch ehrlicherweise im letzten Spiel, das weiß ich noch, 3 von 10 und das waren 3 Dreier, die er verwandelt hat.
Aber also, das waren 3 wichtige. Also ich glaube, mindestens 2 davon kamen in der zweiten Halbzeit und das waren
und
richtig
war
harte Dinger.
Ja.
Ja, genau, am Ende der Shot Clock, gar kein Wurf rausgespielt und dann trifft Mike Conley plötzlich.
Ja, also Ant doppeln und gegen Ja, gegen Towns musst du eigentlich. Kannst du eigentlich bloß PJ Washington stellen?
Ja, das ist, der ist halt viel zu klein.
Aber du musst es, weil wenn du Derek Lively oder Gafford gegen ihn stellst, dann hast du die ganze Zeit am Perimeter rumeiern. Die beiden, das ja, ist halt, und die brauchst du eigentlich unterm Korb, und PJ Washington ist halt der am Perimeter noch mit am besten, ne? Verteilt.
Ja, und dann hast du
ja immer noch ein Problem, Podcast-Titel.
und dann hast du ja immer noch Gobert, der jetzt vielleicht keine offensive Waffe ist, aber der dann halt, wenn du wirklich so einen kleinen gegen ihn stehen hast, weil du deinen Big schon an Cat hast, dann hast du Gobert hast du dann mit 14 Offensiv-Rebounds in jedem Spiel.
Ja.
Weil das wird dann der Gameplan der Timberwolves sein, dass sie sagen, ey, Gobert, attackier jedes Brett, ist egal, weil dein Verteidiger wird immer 10, 15 Zentimeter kleiner sein als du.
Ja. Ey, ich bin gerade echt am Überlegen, wie die Mavs das verteidigen sollen. Das einzige Gute, was so ein bisschen ist, dass die Halfcourt-Offense der Wolves echt oft statisch ist. Also wir gehen jetzt gerade so vom Best-Case-Szenario aus, wie die Wolves-Offense aussehen kann. Und oft war die in der zweiten Hälfte viel, viel besser als in der ersten Hälfte. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir reden hier die Wolves zum besten Offense-Team der Playoffs. Aber es gibt schon ein paar Matchups, wo sich Jason Kidd Gedanken machen muss, wie er das löst. Ich habe jetzt gerade spontan keine Lösung, wie man das am besten von den Matchups verteilt.
Ich glaube, ich bin bei dir. Ich glaube, ich würde auch Ant doppeln, weil dein Punkt war richtig, dass quasi der ungefährlichste Ant ist ein Playmaking-Ant.
Ja.
Das ist der ungefährlichste Ant, den du haben kannst. Deswegen Ant doppeln, das heißt ja auch nicht immer dann, dass du extrem mit beiden Spielern dann auf ihn drauf gehst und ihn quasi komplett dazu machst. Das wird ja auch nicht jedes Mal funktionieren. Da kriegt er schon den Pass dann vorher raus und dann spielst du plötzlich 4-3 und wirst overplayed. Das heißt ja einfach nur, dass du ihm ein bisschen die Bodies zeigst, wie man auf Englisch sagt, ne? Show him the body, show him the length, und dann kannst du ja auch wieder ein bisschen zurück zu deinem Mann rotieren. Ja, das wird super spannend, aber ich bin noch mehr gespannt eigentlich, wie verteidigst du Dallas, weil wir haben jetzt noch wenig über Kyrie geredet. Also Ant at Kyrie, das ist schon eigentlich ein ähnliches Matchup, wie Kyrie jetzt hatte in der OKC-Serie, wo er gegen Jalen Williams viel gespielt hat. Das ist auch ein größerer, athletischerer Guard mit einer Menge Size gegen ihn. Ich weiß nicht, was mit Kyrie gerade los ist, warum er so wenig Würfe nimmt, ob er vielleicht eine Verletzung hat, die er uns nicht mitteilt. Aber es ist so atypisch einfach für sein Spiel, dass er so wenig Würfe nimmt. Und ich sag dir, die Mavs brauchen ihn aber, dass er die Würfe nimmt.
Ja, ja. Ich weiß nicht, du musst irgendwie versuchen, dass du Kyrie Offball besser in Situationen bekommst, wo er direkt abschließen kann. Das hat mir in der Serie gegen OKC so krass gefehlt. Die Mavs laufen auch unglaublich wenig Handoffs. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist, weil ich denke mir halt, was für einen Schaden können Derek Lively und Gafford direkt am Korb gegen Gobert und Towns ausrichten?
Null.
Ja, nicht viel. Null. Also wenn, dann kannst du nur helfen draußen deinen Guards, indem du mit ihnen Handoffs läufst, indem du ihnen die Wege frei blockst, in denen du Pindowns stellst. Ja. Also es wäre vielleicht so ein bisschen mein Gameplan zu sagen, hey, Derek Lively, Gafford und Co., ich brauche euch draußen am Perimeter. Wir müssen irgendwie zusehen, dass wir als zweite oder dritte Anspielstation Irving frei blocken, der dann von mir aus auch mal unterm Korb rauscurlt, einfach ein ganz stinknormales Pindown. Es muss ja auch nicht immer das unglaublich große Play sein mit 5 Actions dazwischen. Ne? Aber du brauchst einen Irving, der vor allem mehr Abschlüsse nimmt, der in Rhythmus kommt. Weil jedes Mal, wenn Irving dann in der zweiten Hälfte mal 8 Abschlüsse, 10 am Stück genommen hat, dann hast du gemerkt, ja, hallo, du bist hier einer der begnadetsten Scorer auf dem Feld. Aber es gab halt manche Spiele, da hatte der bloß 10 Würfe. In Kyrie Irving kann ich nur 10 Würfe nehmen. Also das ist echt ein wichtiger Punkt, ja.
Ja, und da aber nochmal, ey, die Wolves haben halt einiges an Defense, was sie auch gegen Kyrie stellen können. Sogar besser als gegen Luka, weil für Luka haben sie eigentlich nur McDaniels, der von der Größe her hinkommt. Sie werden sicherlich auch mal mit Ant versuchen, der ein bisschen mehr Physis bringt, aber Luka kann über Ant drüber werfen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem, weil er einfach ein bisschen kleiner ist. Nikhil Alexander Walker kann auch nicht wirklich was machen gegen Luka. Und dann bist du schon bei Naz Reid, aber der ist natürlich viel zu langsam dafür. Aber wenn ich mir das, ganz kurz noch, wenn ich mir das alles vorstelle jetzt gegen Kyrie, weiß ich, ich kann Ant auf ihn stellen. Ich kann, wenn ich ihn komplett langweilen will, kann ich McDaniels auf ihn stellen. Wenn ich von der Bank komme, dann kann ich Nikhil Alexander Walker stellen. Also ich habe 3 Leute, die Kyrie wirklich herausragend verteidigen können.
Und welchen Namen hast du gerade nicht genannt? Und den muss man vielleicht jagen.
Conley.
Ja.
Mike Conley, ja.
Dass man vielleicht versucht, dass man die Timberwolves-Defense zum Rotieren bringt, dass man versucht, Mike Conley zu jagen als schwächsten Verteidiger. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, oder?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Aber dann, oh, wie machst du das denn, ey?
Ja, durch die Screens draußen am Perimeter, dass du einfach AdWords irgendwo, dass er stuckt, was ist das auf Deutsch, feststeckt. Also keine Ahnung, durch einen Pindown oder einfach durch einen Screen. Das muss man halt versuchen, irgendwie offensiv zu lösen.
Ich habe gerade nur überlegt, aus Timberwolves Sicht gerade, weil es ist ja dann logisch so, okay, der Mann, den Conley verteidigt, wird dann einen Pick laufen oben, damit er bei Luca den Block stellt und dann wird Conley quasi geswitcht auf Luca oder auf Kyrie. Das ist ja das, was wir gerade besprechen. Und jetzt habe ich nur überlegt, aus Timberwolves Sicht, okay, wen würde ich dann dahinstellen? Also wen würde ich dann Conley ursprünglich verteidigen lassen? Das muss ja dann jemand sein, der mir im Pick and Roll wenig wehtut. Also wahrscheinlich eher ein anderer Guard oder Forward.
Derrick Jones Jr., oder würde ich sagen.
Zum Beispiel, genau. Oder PJ, einer von den beiden wahrscheinlich. Und dann habe ich überlegt, aus Minnesota-Sicht kriege ich das irgendwie so gespielt, dass ich es gar nicht dazu kommen lasse. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie das technisch, taktisch heißt. Da muss ich noch mehr JJ Redick-Podcast hören scheinbar. Aber es gibt doch dafür einen Begriff, wenn du quasi weißt schon, okay, die wollen jetzt meinen Verteidiger in dieses Pick and Roll verwickeln für den Switch und dann switch quasi, während die hochlaufen zu dem Block, switch dann nochmal die Defense. Ja. Damit Conley gar nicht da rein verwickelt wird, aber das wird jetzt auch zu nerdig, glaube ich. Aber da wird Timberwolves Defense auf jeden Fall wird da gefordert sein und Chris Finch muss sich da was überlegen, weil du hast recht, also Conley kannst du auf jeden Fall jagen, sowohl mit Kyrie als auch mit Luca, vor allem mit Luca. Also da musst du danach eigentlich doppeln. Wenn Conley in dieses Pick and Roll verwickelt wird, dann musst du doppeln. Und dann ist Luca aber halt, weil er so groß ist und einfach so ein super Playmaker, ist dann natürlich im Vorteil, daraus wieder geile Offense für die Mavs zu kreieren. Ich will mal kurz festhalten, wir reden jetzt, glaube ich, seit 20 Minuten über diese Serie, nur über Defense-Schemes. Und das ist das Geile an dieser Serie. Deswegen freue ich mich da so krass drauf, weil du so viele verschiedene Coverages sehen wirst und einfach zwei richtig geile Defenses gegeneinander, die gegnerischen Superstars rausnehmen muss. Das wird so spannend sein.
Und vor allen Dingen du zwei Teams, die sich vor allem bisher in diesen Playoffs so krass auf ihre Rollenspieler verlassen konnten. Ne? Also auf der einen Seite PJ Washington, Derrick Jones Jr., Derek Lively. Bei den anderen war es ein Jaden McDaniels, ein Nikal Alexander-Walker, ein
Nas Reed.
Ein Nas Reed, vor allem von der Bank. Wobei ich schon auch sagen muss, dass die Bank der Timberwolves gegen die Nuggets jetzt nicht so krass war, wie wir alle vor den Playoffs dachten. Also das müssen sie mir erstmal beweisen gegen die Mavs, weil wenn die Bank nur aus Nas Reed besteht, dann hast du eine 6-Mann-Rotation. Und ich Kyle Anderson und Nikal Alexander-Walker haben nämlich offensiv einen Scheiß gemacht, außer dass Kyle Anderson mal einen guten Pass gespielt hat.
Ich wollte sagen, also gerade hier unser Cousin von Shay, der muss jetzt erstmal die Familienfahne hochhalten und der muss vor allem jetzt liefern offensiv, weil der hat, also wenn der so Spiele hat, wo er 0 von 3, 0 von 4, 0 von 5 geht, das haut schon sehr rein bei den Timberwolves, weil sie brauchen ihn eigentlich von der Bank. Diese Benchplayer, da sind wir dann am Ende wieder bei einem Bruce Brown, ne? Der kommt rein und trifft vielleicht 2 von 3 in einer Phase, wo die Starter auf der Bank sind. Ey, das ist so ein wichtiger Swing in so einem Spiel. Entweder das hält dich am Leben oder das gibt dir eine kurze Führung oder das bringt dich von dem Rückstand wieder zurück. Das kann so viel auslösen, so 2 Dreier von der Bank, über die dann nie wieder einer redet danach. Und da brauchen die Timberwolves auf jeden Fall Nikhil. Da bin ich bei dir. Und die Mavs haben da bisher auf jeden Fall viel mehr Erfolg gehabt mit ihren Rollenspielern, würde ich sagen.
Aber ich denke mir auch gerade, wie viel Schaden können Tim Hardaway Jr., Josh Green und Jaden Hardy gegen diese Timberwolves ausreden. Boah, das wird, am Ende wird das,
glaube ich, echt. Vor allem Tim Hardaway. Du bist ja gar kein Fan, ich weiß. Er ist halt unglaublich streaky.
Ich habe hier Tim Hardaway Jersey, habe ich hinter mir.
Bestimmt, ja, aber von seinem Dad, nicht von ihm.
Ja, genau, richtig.
Nee, also das ist schwierig mit ihm, weil er war bisher gar kein Faktor in diesen Playoffs. Aber er war auch schon wirklich gut teilweise in den Playoffs für die Mavs in den vergangenen Jahren.
Du musst halt ihn reinwerfen und gucken, funktioniert. Das sage ich ja immer wieder. Tim Hardaway Jr. einfach reinwerfen für ein paar Minuten und gucken, was gibt er mir. Und er hat manchmal Abende, da läuft er einfach heiß und dann lass ihn auch drauf. Es gibt aber manchmal Abende, auch gegen OKC, es war irgendwie gleich, glaube ich, der erste Ballbesitz, er hat einen Dreier aus der Ecke geworfen, trifft irgendwie an der Seite des Backboard, bekommt den Rebound zurück und nimmt dann nochmal einfach, ohne dass irgendein Pass dazwischen stattgefunden hat, das sind dann die Momente, wo ich als Jason Kidd sagen würde, Digga, das reicht mir schon wieder, komm wieder raus.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing board or Miro board?
Drawing board. In Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board. In Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course.
Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
For a limited time, visit Miro.com/brainstorm now and get a free business plan trial to unlock even more brainstorming tools like private mode and voting. That's Miro.com/brainstorm now.
Ey. Ja, die waren, der eine ging ans Brett, den Offensivrebound bekommt er, wirft den, ich glaube, den hat er auch nicht getroffen und dann im nächsten Angriff hat er wieder einen Dreier genommen, der ging dann aber rein.
Ja,
und dann
ja.
kann er halt sagen, ja, ich bin eins von drei.
Ja, Shooter's gonna shoot. Ah, komm, ey. Ja, Timmy halt's faul, wirklich. Oh, Scheiße. Ja, also das ist...
Timmy halt's Maul, auch geiler Folgentitel.
Das stimmt. Am Ende glaube ich, was man hier schon rausziehen kann, wir beide denken, dass es eine unglaublich enge Serie wird. Und damit wir ja auch mal langsam zu unserem Tipp kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast wahrscheinlich auch in 7 gepickt, oder? Die Frage ist nur, für welches Team? Und die Frage stelle ich dir jetzt. Wem gibst du... den Vorteil. Ich glaube, man kann hier fast nicht falsch liegen, denn das ist eine so ausgeglichene Serie. Es wird auch einfach an individuellen Performances davon abhängig. Du brauchst einen Luka Doncic, der überzeugt, du brauchst einen Edwards, der offensiv abliefert, du brauchst einen Towns, der abreißt, du brauchst einen Irving, der mehr Würfe nimmt. Da kannst du jetzt so viel analysieren, wie du willst. Du brauchst individuell krasse Leistungen. Also mit wem gehst du?
Ey, das ist die schwerste Frage dieser Playoffs, wirklich. Also das geht 100% in 7. Mavs Nuggets geht 100% in 7. Die Frage ist, wer
Mavs,
macht's?
Timberwolves. Du hast gerade Mavs Nuggets gesagt.
Okay, warte, dann lass es mich nochmal sagen. Also, Mavs Timberwolves geht 100% in 7 Spiele. Die Frage ist nur, wer macht es? Der Heimvorteil ist bei den Timberwolves. Ist entscheidend. Timberwolves, abgesehen aus in der Denver-Serie, zu Hause sehr stark. Die Timberwolves hängen davon ab, dass Ant und Cat herausragend spielen.
Ja.
Die Mavs hängen davon ab, dass Luca, Kyrie und die Roleplayer herausragend spielen. Und jetzt sage ich dir ehrlich,
du hast keinen Plan.
Nein, ich vertraue den Mavs minimal mehr. Und das ist so eine schwere Entscheidung, weil ich kann total sehen, wie diese Serie 7 Spiele geht oder vielleicht sogar 6. Und die Timberwolves ersticken die Mavs mit ihrer Defense, bringen mehr Physis. Die Mavs haben keine Antwort auf Cat unterm Korb. Und am Ende ist es ein Ding, was an die Timberwolves geht. Das kann ich sehen. Aber wenn ich die Wahrscheinlichkeiten berechnen würde, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Luka Doncic und Kyrie Irving irgendwie diese Timberwolves Defense knacken und genauso gut aussehen wie gegen OKC, sage ich, die Wahrscheinlichkeit ist ein Tick höher. Deswegen gehe ich mit ganz, ganz wenig Abstand, aber nur mit den Mavs in 7.
Ich war selten so beruhigt, dass du den gleichen Pick hast wie ich, weil ich habe diesen Pick, glaube ich, die letzten 24 Stunden wirklich 10-mal geändert. Und am Ende habe ich mich auf einen Satz festgelegt. Den habe ich mir einfach aufgeschrieben, weil ich gesagt habe, es ist jetzt mein Pick, fertig, aus. Ich glaube mehr an die Mavs. Mavs in 7, weil ich einfach denke, sie sind offensiv flexibler aufgestellt. Ich glaube mehr an ihre Half-Court-Offense, um Lösungen zu finden und die Wolves-Defense zu knacken. Und ich muss sagen, die Mavs-Defense war bisher in diesen Playoffs echt nicht schlecht. Also, weil wir reden so viel über die Timberwolves-Defense und deswegen... Glaube ich einfach einen kleinen Ticken mehr an die Mavs Offense. Und wie Björn schon gesagt hat, 1%. Das ist 51 zu 49. Ja. Darüber reden wir hier gerade eben. Ja. Und wenn die Timberwolves das gewinnen sollten, dann würde es mich auch absolut nicht wundern, aber du musst ja am Ende einen Pick abgeben, deswegen.
Ja.
Sag ich auch unglaublich.
Unglaublich enge Serie. Und egal, wer von den beiden ins Finale geht, ich freue mich extrem darauf.
Ja.
Egal, ob es Luca oder Ant ist, mit dem jeweiligen Team. Ich feiere beide Teams auch defensiv orientiert. Ich mag es total. Also das wird ein sehr, sehr geiles Matchup. Okay.
Und vor allem auch ein Duell der jungen Stars. Auch darauf freue ich mich. Ja. Doncic gegen Edwards. Es wird einfach absolut geil. Ohne Scheiß. Ich habe jetzt schon so fettes Grinsen im Gesicht. Ich glaube, von Mittwoch auf Donnerstag ist das erste Spiel. Genau.
Ich also checke kurz für uns.
Warte. Ja. Heute Nacht ist das erste. Also wir nehmen ja immer Dienstag auf für die Leute, die sich jetzt gerade fragen sollten.
Ja, von Mittwoch auf Donnerstag. Heute Nacht ist das erste Celtics-Pacers-Game. Also
Pacers
von Dienstag
win.
Auf Mittwoch. erstmal schön das Statement Win plus 30. Das wäre so geil, wenn plötzlich so ein mega Blowout käme.
Oh mein Gott, ey, das wäre komplett, das wäre wild. Oh Mann, ey. Das waren so viele Punkte. Ich glaube, man könnte da jetzt noch 20, 30 Minuten drüber sprechen. Aber das ist auch das Schöne, dass man einfach dann jetzt sagt, okay, man schaut sich mal die ersten beiden Spiele an. Man schaut, wie wird das Ganze gecoacht? Wie sind die Matchups? Mhm. Wie ist die Spielidee offensiv und defensiv? Und dann kann man halt nochmal drüber sprechen. Das war jetzt so ein bisschen unsere Gedanken, wie wir da reingehen würden.
Ja.
Man muss einfach in-game
wir als NBA-Coaches.
Naja, Gott. Also in der Serie möchte ich jetzt gerade wirklich keine. Wobei, eigentlich schon. Ich glaube, als Coach ist das ja eine Challenge, wo du sagst, das macht richtig Spaß. Zu gucken,
wahrscheinlich,
was... Außer du bist ein Coach, der einfach keine In-Game-Adjustments tätigt, dann denkst du dir, was macht der gegnerische Coach da? Ich will jetzt nicht adjusten. Ne? Wir spielen
Doc
einfach
Rivers,
so weiter.
Doc Rivers, Budenholzer.
Genau, richtig.
Was ist ein In-Game-Adjustment?
Ich wollte die Namen jetzt nicht nennen. Gut, dass du das gemacht hast. Aber ja, es sind die beiden, die nicht gerade dafür bekannt sind. Gut, das war unsere Vorschau. Das war unsere Review zu den jeweiligen Game 7s und Game 6. Und jetzt lassen wir uns einfach überraschen. Nochmal zum Abschluss, um uns alle zu hypen. Es wird einen neuen Champ geben. Und egal ob Tatum, Haliburton, Doncic oder Edwards, irgendeiner wird seinen ersten Ring gewinnen. Die Storyline, die wird es auf jeden Fall geben.
Wenn du tippen müsstest, würdest du sagen, der Champ kommt eher aus dem Westen oder eher aus dem Osten?
Westen,
ne?
Ja.
Ich glaube ich auch.
Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, weil das würde schon wieder ein Fass aufmachen, aber es ist einfach von der Qualität, von der Intensität, man kann darüber reden, wenn die Celtics in die Finals gehen, haben die natürlich unglaublich einen Spaziergang hingelegt und viel Pause. Ob das dir allerdings dann so viel bringt, das werden wir dann erst in den Finals. Brauchen wir jetzt noch nicht drüber reden, weil noch stehen die Celtics nicht in den Finals. Also
muss das können auch noch die Pacers werden.
Das können, wenn es die Pacers werden, ich sag euch, da machen wir einen Emergency Pot. Egal wann, wie und wo.
Wirklich.
Dann ziehe ich mir die nächsten drei Wochen einfach nur gelbe T-Shirts an. Oder irgendwie sowas.
Wenn die Pacers das holen. Stell dir mal vor, auch wir kriegen Pacers-Minnesota Finals. Ich glaube, da ist die NBA auch in Alarmbereitschaft, weil das sind, glaube ich, so die lamesten NBA-Städte, die du nur haben kannst für Finals.
Ja,
also no offense an die Leute und an die Fans, aber Minneapolis und Indianapolis, ich glaube, das knallt nicht so wie Dallas, Boston zum Beispiel.
Egal ob Dallas, Boston oder Minnesota, Boston, du brauchst diese Finals, weil ich glaube, da sind alle heiß drauf, da haben alle Bock drauf. Also das ist gut.
Okay, wir haben noch ein Thema. Ja, wir wollen noch ein Thema ganz kurz ansprechen. Das ist nur ein kleines Thema, Leute. Also Playoff-Previews damit durch. Das All-NBA-Rookie-Team wurde gewählt. Ich weiß, da haben wir alle drauf gewartet. Stundenlang haben wir da vorm Rechner verbracht.
Ich habe nur aktualisiert.
Veröffentlicht. Ich auch F5 die ganze Zeit. Und jetzt ist es endlich soweit, Leute. Wir lesen es euch einmal vor. Das All-NBA-Rookie-First-Team. Wir haben Chet Holmgren, Victor Wembanyama, Brandon Miller, Jami Harkes Jr. und Brandon Puchemski. Und im Second Team haben wir Derek Lively, Amen Thompson, Keyonte George, Cason Wallace und Gigi Jackson. Cason Wallace auf jeden Fall stark. Leider nicht mehr so geil jetzt im letzten Spiel dann.
Stimmt, da
aber
war nicht mehr gut, ja.
Ich hab, als ich die Liste gesehen habe, ich hatte ungelogen vergessen, dass Cason überhaupt ein Rookie ist.
Mhm.
Ich dachte, boah, der spielt so wichtige Minuten für OKC, spielt so gute Defense. Ich dachte, ohne Scheiß, der ist in seinem zweiten Jahr. Ich hatte den schon komplett vergessen.
Bei Harkes Jr. auch immer. Ich denke, der ist schon 3 Jahre in der NBA. Also.
Ja, der spielt so. Der ist auch ein bisschen älter.
Das
UCLA.
Stimmt.
Ja, ganz kurz, es gibt eigentlich kaum was zu besprechen. Also klar, wir sagen alle, Wemby bekommt zu viel Hype. Nein, Spaß. Wir sagen alle, dass dieses All-NBA-First-Team-Rookie eigentlich steht. Die einzige Frage, die sich jetzt vor allem durch die Playoffs gerade stellt, ist, ob Derek Lively nicht im First-Team sein sollte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Der einzige Name, der für mich wackelt aus dem First-Team, ist Brandon Podziemski. Da kannst du halt einen Case machen, dass Lively vielleicht vor ihm sein sollte. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
Ich sag euch einfach ganz ehrlich, auch wenn jeder immer sagt, mittlerweile sind diese Teams positionslos, sind sie nicht. Sind sie nicht. Du hast hier zwei Guards, du hast einen Forward und du hast zwei Center, Bigs einfach, ja. Genau, und deswegen packst du nicht, wenn Chet und Victor Wembanyama schon mit dabei sind, packst du da noch Derek Lively mit rein. Ich glaube, das ist einfach auch so ein Automatismus bei den Votern, die dann einfach sagen, weil Chet und Wemby wurden einstimmig gevotet ins Team. Genau, also vollkommen verdient. Und Derek Lively hat sich, glaube ich, sogar geäußert auf Insta oder irgendwie sowas. Okay. Ja, er hat irgendwie was, ging irgendwie um Mavs Basketball oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ich mag Derek Lively auch unglaublich gerne, aber ich mag auch Podziemski gerne, der am Ende natürlich dann auch bei den Warriors nicht mehr gut ausgesehen hat, aber auch weil die Warriors generell einfach nicht gut ausgesehen haben.
Ja.
Die kam, darf ich ehrlich sein? Es ist mir so scheißegal. Ich kann nicht einfach so ehrlich sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja. Nee, ich verstehe es total. Ich war gerade kurz erschrocken, weil der erste Kommentar unter dem Post ist von den, also steht Dallas Mavericks und dann dahinter aber noch ein Buchstabe. Das kennst du ja auch, diese Fake-Twitter-Profile, die einen manchmal so ein bisschen schocken. Das gibt auch so Fake-Shams und Fake-Watch und so, wo man manchmal auf eine Meldung drauf reinfällt. Und ich war gerade so erschrocken, weil da stand einfach, Podziemski is so overrated, von den Dallas Mavericks geschrieben. Und ich dachte so, what?
Das wäre ja mal...
so krass. Nee, aber ich bin bei dir. Eigentlich ist es so scheißegal. Brandon hat als Rookie viel gestartet für die Warriors. Ja, das ist eine wirklich schwere Situation, in dem Team zu spielen. Hat, finde ich, einen guten Job gemacht. Ich glaube, Lively ist so ein bisschen, man sagt auf Englisch, prisoner of the moment. Also du bist jetzt so gehypt von dieser Playoff-Serie, die er gerade spielt. Hättest du vielleicht uns am Ende der Regular Season gefragt, hätten wir vielleicht anders reagiert. Mhm. Ich weiß, wir haben damals auch unsere All-Rookie-Teams genannt. Ich bin da nie so gut wie du darin, die dann zu behalten im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich Lively im First-Team hatte.
Ich glaube, wir hatten ihn im Second-Team, hatten wir ihn beide.
Wollte ich sagen, weil ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil ich bin auch noch so im Kopf, dass ich schon ein bisschen nach Positionen vote und wenn ich schon Chet und Wemby habe als Bigs, dann hätte ich nicht noch Lively da reingevotet.
Ja.
Eine Sache will ich noch hervorheben, es gab einfach einen Typ, der hat einfach Scoot Henderson ins First Team gewählt.
Okay.
Ein einziger Typ. Und das finde ich auf irgendeine Art und Weise witzig.
Ja, nee, also das weiß ich noch sicher, ich hatte Scoot auf jeden Fall nichts mit dabei. Hey, Lively soll sich einfach den Finals-MVP holen, dann kann ihm das doch vollkommen egal sein.
Den Western Conference Finals-MVP soll er sich holen.
Genau, richtig. Übrigens, das wollte ich eigentlich vorhin als Einstieg verwenden, die Mavs und Timberwolves haben ja in der Saison auch viermal gegeneinander gespielt, aber alles vor der Trade-Deadline.
Ja, wollte ich auch noch erwähnen, stimmt.
Genau, das wollte ich eigentlich als Einstieg, jetzt komme ich ganz am Ende damit, aber weil ich mir so dachte, schaue ich mir vielleicht einfach mal so ein bisschen an, die Spiele gegeneinander und ja, das hat mir da nicht so viel gebracht, wenn da noch Grant Williams und so weiter bei den Mavs rumeiert. Also deswegen...
Grant Williams,
ey. Das ist so, es passiert so viel während der NBA-Saison. Ich sag dir ganz ehrlich, Grant Williams bei den Mavs ist bei mir schon komplett aus dem Gedächtnis gelöscht.
Ich dachte, das war letztes Jahr. Ungelogen, ich hatte das gar nicht mehr im Kopf. Lass mich mal ganz kurz gucken, weil du machst einen guten Punkt. Das mit Minnesota wusste ich auch, dass die halt nur vor der Trade-Deadline gespielt haben. Aber wie ist es bei Celtics Indy? Das habe ich gar nicht recherchiert. Die haben 1, 2, 3, 4 Mal gespielt.
Ich glaube, Indy hat die Celtics
2-2.
2-2.
2-2 steht's. Ja. Und auch immer relativ, naja, zwei von den Spielen waren sehr high-scoring. Ja, kann ich jetzt nicht viel ablesen, müsste ich mich jetzt reinlesen in die Boxscores, aber ich glaube, wir haben es ganz gut vorhin schon analysiert.
Genau.
Ich glaube, das größte Problem von Indy wird sein, dass die ganzen Sachen, die gegen New York geklappt haben, weil New York halt vor allem sehr klein ist auf den Guard-Positionen und du da eine Menge bullien kannst. Ich glaube, davon wird wenig funktionieren gegen die Celtics und das wird ein großes, großes Problem jetzt dann für Indiana. Das ist eigentlich mein größter Takeaway.
Pacers win Game 1. Ich würde es nicht sagen.
Nein, Game 2. Oh, Game 2 könnte schon reinschreiben, Indy win.
Nee, ich ehrlicherweise, ich würde mir wünschen, dass die Celtics jetzt auch einfach mal 100% geben. Einfach sagen, wir sind jetzt in den Conference Finals, vollkommen egal. Wir hauen Indy hier jetzt komplett weg. Beide Serien 4-1 gewonnen, was irgendwo schon überzeugend ist. Aber irgendwie fehlt so der letzte Funke, wo man sagt, okay, jetzt sind die Celtics komplett in den Playoffs angekommen. Ja, Freunde, ein, finde ich, sehr, sehr geiler und intensiver Podcast. Wir hatten eine tolle zweite Runde. Jetzt geht's rein in die Conference Finals mit ganz unterschiedlichen Matchups und Spielern, die im Fokus stehen. Ich glaube, wir können zufrieden sein heute, sage ich jetzt einfach mal so. Weil solche Podcasts sind dann schon auch immer so, wo man sich so denkt, okay, kriegst du alles so strukturiert unter, vor allen Dingen, wenn es dann so viele Punkte sind. Und ich glaube, wir sind heute ganz gut durchgekommen. Vor allen Dingen auch noch die ganzen Game 7 und Game 6 auch noch zu besprechen, was ja auch schon wieder 3 Tage her ist.
Es ist halt auch für uns Playoffs jedes Jahr und es ist auf der einen Seite interessant, weil wir gehen quasi jedes Jahr halt bis in die Finals, weil wir natürlich immer die Playoffs von Anfang bis Ende begleiten. Und auf der anderen Seite wird es für uns aber, anders als für die Teams, für die es immer schwerer wird, für uns wird es immer leichter. Weil wir haben immer weniger Serien zu covern, immer weniger Spieler und Defense-Schemes, auf die wir uns konzentrieren müssen. Jetzt so ein Conference-Finale zu previewen, ist natürlich 100-mal in Anführungszeichen leichter für uns als die erste Runde. Wo wir noch mit Play-In überlegen und die und da und waren die nicht verletzt und keine Ahnung. So, das ist halt geil und deswegen macht mir das gerade richtig Spaß, so Conference Finals und Finals jetzt die Pots zu machen, weil du dich einfach so krass auf ein Matchup konzentrieren kannst jede Nacht.
Und du kannst dir mal die Zeit nehmen, Marcel. Ja. So eine Analyse wie heute, wenn wir das in der ersten Runde machen, dann haben wir einen 4-Stunden-Pod.
Also und dann hast du nur eine Conference durch.
Ja, genau, richtig. Also, Freunde, nochmal, wenn ihr Bock habt, am Wochenende gibt es natürlich einen Patreon-Pod von Björn und mir. Wir schauen jetzt mal, ob wir auch zu den Conference-Finals wieder die Fragerunde mit reinwerfen, dadurch, dass die Matchups jetzt wieder ein bisschen weniger sind. Ich glaube, das bietet sich wieder an. Ihr findet das unten in den Shownotes, patreon.com/das5. Viertel. Ansonsten, ich freue mich auf unseren nächsten Pod, ganz ehrlich.
Ich mich auch, Mann.
Das wird nice, da besprechen wir dann.
Wie viele Spiele haben wir dann gesehen? Ich gucke kurz nach.
Ich glaube, die ersten beiden.
Eins, zwei, drei. Ja, Timberwolves Mavs ist dann auch schon Spiel 2. Geil, genau, wir kommen genau bei Spiel 2 am Samstag raus. Das heißt, Samstagmorgen besprechen wir aus beiden Serien die ersten beiden Games. Cool.
Genau. Freunde, dann wünschen wir euch auch natürlich viel Spaß mit den Conference Finals. Und wir hören uns, falls ihr kein Supporter seid, auf jeden Fall dann nächste Woche. Da sind wir allerdings dann schon bei Game 4 wahrscheinlich angekommen, denke ich mal.
Game 4, ja. Game 4 für Pacers Celtics, Mavs, Timberwolves noch nicht.
Ja, Freunde, das war's von uns. Danke fürs Reinhören, danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of 1. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. In Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board. In Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course.
Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
For a limited time, visit Miro.com/brainstorm now and get a free business plan trial to unlock even more brainstorming tools like private mode and voting. That's Miro.com/brainstorm now.